auf? Okay, kannst du einfach schon mal anmachen.
Läuft.
Ich mehr kann, ich fange einfach an. Herzlich willkommen zum Broadcast-Folge. Weiß es nicht mehr, ich habe den Überblick verloren. Nach der Sommerpause, nach Season oder jetzt mit Season 2, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ein Jahr jetzt her. War es genau ein Jahr, glaube ich, ja, dass wir den letzten Broadcast aufgenommen haben, Nix.
Man kann ja sagen, 2019, Episode 1.
Ja, genau. Wie gesagt, nach der Sommerpause, nach der Winterpause, Broadcast Season 2, Broadcast 2019.
Broadcast Revival.
Genau, relaunched, jetzt viel besser, 2.0.
Broadcast 2.0. Ganz wichtig, 2.0, 2.1.
Broadcast updated, upgraded. Ja, haben dich eigentlich Leute oft, also wir haben auch Real Talk, seit wann haben wir nicht mehr geredet? Seit einem Jahr und ich glaube, wann haben wir wieder mal miteinander gequatscht?
Harz. Wo wir uns im Harz unten beim Kiffhäuser Berg getroffen haben.
Stimmt. Haben dich Leute oft darauf angesprochen auf dem Broadcast eigentlich?
Also es verging auf jeden Fall, wenn ich irgendwie so eine Fragerunde gemacht habe oder mich mit Hagen irgendwie in irgendeinen Livestream gesetzt habe und wir Fragen beantwortet haben, da gab es auf jeden Fall kein einziges Mal, wo irgendwelche Leute nicht gefragt haben. Also es kam halt immer so, ja, wann kommt der nächste Broadcast und sowas. Ja. Also kam schon relativ viel Feedback auf den Podcast wieder zu sprechen. Bei dir?
Bei mir auch. Also ich habe irgendwann irgendwie mal das Handy gewechselt und habe mich dann schon gar nicht mehr in das Broadcast-Insta-Konto eingeloggt, wegen meinem schlechten Gewissen. Ne? Ich dachte, da haben bestimmt ein paar Leute geschrieben, wann kommt der nächste Broadcast, ey, und ich muss jetzt hier irgendwie eine Antwort geben und weiß ja selber nicht. Und Fett hat's angeschrieben oder mich privat angeschrieben. Also es hat mich immer wieder erstaunt, dass immer wieder Leute nachgefragt haben, weil ich mal dachte, wir machen das so Gefühl für 50 Leute und schön ist.
Ja, schien ja, doch, ja genau, schien ja doch eine gewisse Reichweite dann doch an Stammkundschaft erzielt zu haben.
Ja, vor allen Dingen, was ich dann auch irgendwann noch bemerkt habe, ne, es gibt inzwischen noch andere Motorrad-Podcasts.
Echt?
Ja, hier von Sören, der Kumpel, oh, warte. Mann, wie heißt der denn? Sören hat da auch so einen Kumpel mit seiner Triumph. Und
Lukas,
der macht.
Lukas Litt.
Lukas Litt macht, glaube ich, mit seinem Kumpel Manu. Oh Gott, ich glaube Manu heißt er. Die machen zusammen einen Podcast. Drosselklappen heißt der.
Über was reden die?
Über Motorräder. Ja, ihr Bike Life, aber die skripten das immer so. Also es ist immer so, die sagen mal eine halbe Stunde. Sie müssen eine halbe Stunde voll machen und sie dürfen nicht drüber kommen, was ich immer vielleicht dumm finde, weil wenn man in Flow ist, dann redet man halt und lass es halt 3 Stunden sein.
Okay.
Aber ja. Also die cutten halt sowas auch immer voll weg. Habe ich, glaube ich, ein paar Folgen gehört. Also die Hälfte von dem, was draus ist inzwischen.
Wie kann man sich das vorstellen? Wie so ein Motovlog oder?
Nee, die sitzen auch also einfach schon, so wie bei
technisch
sich.
Oder was? Hm? Gehen sie das Ganze technisch an oder reden die wie in einem Motovlog einfach nur irgendwas?
Ja, die haben schon feste Themen so ein bisschen, glaube ich. So war das, was ich so mitgehört habe. So feste Themen, die sie sich vorher überlegt haben, worüber sie reden wollen. Und spielen sie so ein bisschen die Bälle zu. Aber es wirkt immer doch sehr, als ob die so stichpunktartig so eine Sachen abarbeiten und vorher darüber geredet haben, worüber sie reden wollen. Das haben wir auch gemacht. Aber eigentlich bin ich mal meinend so, ja, lass einfach ins Grob mal anfangen und dann kommt man in so ein Gespräch. Und ja, die stoppen sich dann mal so, oh, ja, wir sind schon bei einer halben Stunde. Naja, vielleicht reden wir das nächste Mal drüber, ob ich mir eine 701 kaufe. Hahaha, so, ja.
Okay. Interessant.
Ja. Aber auch die Frage, also wir hatten ja, ich habe ja dann mal, einerseits war ich überrascht, dass so viele nachgefragt hatten, wann der Broadcast wieder kommt und ob es nochmal weitere gibt. Und dann sagst du auf Broadcast nach einem Jahr mal wieder so, jetzt kommt eine Folge wieder, jetzt raus mit den Fragen und dann kommen dann bestimmt auf 5 Leute und stellen Fragen.
Das war, echt?
Ja, waren, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Und der eine hat nur ein Feuer-Emoji kommentiert, die Story. Zähle ich nicht mit.
Ja, gut.
Da ist Nachholbedarf da. Also nicht nur immer nach Fragen nach der neuen nächsten Folge, aber die meistgestellte Frage eigentlich war ja immer, warum gab es jetzt keinen Broadcast? So, all die Jahre. All die Monate.
Ja, also keine Ahnung, wenn die Frage direkt an mich gestellt wird, dann kommt auf jeden Fall einerseits ganz klar einfach keine Themen mehr aus meiner Sicht. Also ich weiß halt, ich persönlich habe halt wenig Interesse in einem Podcast einfach nur über persönliche Anliegen zu reden, sondern ich rede lieber über sowas Allgemeines wie German Stunt Days, wie man ein Stuntbike aufbaut, wie man EXC, was man da für Erfahrungen hat, was man da machen kann. Halt Sachen, die Leute, sag ich mal, weiterbringen. Und ich habe da halt wirklich keine Themen mehr aus eigener fehlender Horizonterweiterung habe ich halt keine Themen mehr gesehen, weil wenn man sich meinen Bike-Life-Horizont anguckt, dann gibt es halt oder zu dem Zeitpunkt, sage ich mal, wo wir aktiv Broadcast gemacht haben, da gab es halt wirklich nur, ich baue meinen Duke-Stuntbike auf, ich finde, die Stunt-Szene geht in eine falsche Richtung und ich würde ganz gerne Competition fahren. Und das hat sich ja jetzt alles sehr krass verändert bei mir. Das war so mein Hauptding, warum ich es nicht gesehen habe, dass man noch über irgendwelche Themen sich einfach nur fusselig redet, von denen man quasi, mit denen man sich nicht aktiv auseinandersetzt und die man gerade nicht aktiv lebt.
Ja, genau. Also intern war das uns beiden, ich weiß nicht, wir haben es euch noch nicht ausgesprochen gehabt so richtig, aber uns beiden war klar, irgendwie sind wir thematisch hier so am Ende. Ich glaube, German Stunt Days war ja schon so, nimm mal jetzt mal Tommy mit dazu, um noch mehr Input zu bekommen letzten Endes. Und ich glaube, das ist den Leuten aber nie so vorgekommen. Also an den Leuten, ich glaube, wir haben genau dann aufgehört, bevor irgendwer gemerkt hat, warte mal, jetzt wiederholt sich so ein bisschen. Oder jetzt war irgendwie jetzt nichts dabei, was ich nicht schon hätte gewusst. Oder genau, also das hatten wir, glaube ich, schon intern gemerkt.
Halt. Das ist ja, glaube ich, auch das, also dass wir das realisiert haben, zeigt ja halt auch schon, wie wir das ganze Projekt vielleicht gesehen haben und wie andere das sehen. Also, dass wir halt nicht einfach nur um irgendeinen heißen Brei drumherum reden wollten, sondern wirklich reelle Erfahrungen den Leuten näher bringen wollten und nicht einfach nur irgendwie Entertainment abliefern wollten, wie es jetzt zum Beispiel bei einem stinknormalen Motovlog irgendwie der Fall ist. Weil, was man auch meiner Meinung nach bei einem Motovlog, da will ich überhaupt niemanden angreifen, nicht hinbekommt. Also ich kann nicht bei einem Motovlog guten Content, also etwas rüberbringen, eine Message, etwas vermitteln, etwas lehren. Dafür muss man sich viel zu hart auf den Verkehr irgendwie konzentrieren, als dass man da einen guten Gesprächsfaden aufbauen könnte, wie wenn man ganz entspannt an seinem Schreibtisch sitzt mit einem Glas Wasser und hier ganz entspannt gegen die Wand redet.
Auf jeden Fall, also das geht mir auch so. Ich habe ja auch seit 2 Jahren ein Mikrofon im Helm, versucht so einen Mischmasch zu machen aus Motovlog oder irgendwelche Sachen zu kommentieren. Ich vergesse es halt auch einfach. Also ich bin nicht mal, ich habe niemanden, mit dem ich rede. So, ich rede halt in die Kamera. Und selbst das vergesse ich halt immer, ne? Also ich bin auch niemand, der beim Fahren redet oder so generell so emotional ist. Sondern ich lache dann halt einfach mal und dann so, haha, witzig, Willy. Ja. Deswegen, ich finde das Medium-Podcast ja auch viel besser für sowas. Als im Motovlog und jetzt beugt ein ganz leichtes Thema, was ich nur so oberflächlich ankratze. Und für alle, also so ein Motovlog über Land macht ja schon keinen Sinn. Das ist ja echt schon echt derbe langweilig, wenn ich jetzt hier durch Brandenburg fahren würde. So Linksfeld, Rechtsfeld, wow. Ist schon ein bisschen cooler, mal so durch Berlin zu fahren. Und ich glaube, deswegen funktionieren Motovlogs am besten in Städten. Aber dann bist du auch wirklich komplett links, rechts, was passiert hier um mich herum. Und hoffentlich bolzt mich gleich keiner um.
Ja, genau, vor allem im Redefluss hat es ja so an sich, dass man dann so in so einen Tunnel kommt, sage ich mal, und sich auf das Thema konzentriert. Und dabei irgendwie mit der Honda durch die City zu kacheln, habe ich halt gar keinen Bock drauf.
Ja, wenn du schon jemanden mitnimmst im Auto und dabei quatscht, ist das schon manchmal so, wenn ein Beifahrer sagt so, ey, du bist gerade über eine rote Ampel gefahren, da war eine Ampel, weil du halt so im Modus drin bist, so. Ja. Beim Autofahren, ja. Ja, also einmal war das gewesen, meinerseits war auch so, also ja, wirklich, im Harz haben wir kurz miteinander drüber geredet, ne? Und German Stunt Days war ja auch nur so, da war ich auch nur 6 Stunden da und da waren viel zu viele Leute, da haben wir gar nicht gequatscht so richtig. Aber bei mir war es ja auch so, gegen Sommer hin war es ja bei euch dann so immer weniger höher Bike Life und immer mehr, sag mal so, Party-Content. Und also, ohne eine Wertung da reinzubringen, so, also sowas interessiert mich halt nicht, ne? Das ist halt jetzt, denke, verstehst du es auch so? Also das... Darüber haben wir jetzt schon Quatsch. Ich denke, du verstehst das auch. Das ist ja genauso. Ich würde dir jetzt auch keinen Vorwurf machen, wenn ich sage, hey, interessiert dich irgendwie nicht mehr, dass ich jetzt nur noch Fotografiezeug mache und meine Story vollballer mit irgendwelchen Analogkameras. So, das verstehe ich ja auch, wenn jemand sagt, nee, das interessiert mich jetzt nicht so. Dann war bei euch so wenig Bike Life geworden und da war mal so, ja, interessiert mich gerade nicht so. Und deswegen, ja, ist da so ein bisschen Funkstille geworden. So.
Also, kann ich ja auch völlig nachvollziehen. Also, ja.
Man ist ja erwachsen, also man ist jetzt so, man kriegt es ja kommuniziert und wenn ich die Scheiße finde oder als Mensch in dem Moment auf einmal unsympathisch, also wie gesagt, ohne dich damit abwerten zu wollen, ne, du musst dich auch nicht rechtfertigen vor mir, was für ein Leben du führst, so, aber ist halt nicht meine Welt und dann war dann zunehmend uninteressanter für mich gewesen, war ich auch nicht mehr so hinterher gewesen und dann, ja, ist ja dieses Jahr wieder ein bisschen
anders. Wozu auch in einem themenbezogenen Podcast drüber reden, was für Partys man am Wochenende gefeiert hat, ne? Das ist ja auch schon, also für mich aber schon mal ein grundsätzlicher Grundsatz, grundsätzlicher Gegensatz.
Aber ich glaube, die Leute interessiert das. Also, na, also, die wollen so eine Geschichte schon hören.
Ja, ja, aber nur werde ich darüber jetzt natürlich nicht in einem Podcast ausschlachten. Ja. Da hatte ich ja schon mal andere Ideen, aber nicht weiter drauf eingehen.
Ich sag ja auch nur, dass es die Leute wahrscheinlich interessieren würde. Deswegen, aber ja, also der Brabcast soll nach wie vor halt motorradbasierend sein. Das ist auch so ein Ding. Da habe ich auch, weiß ich, haben wir darüber mal gequatscht? Weil irgendwann haben wir nichts mehr miteinander zu erzählen oder du hast jetzt vielleicht wieder ein bisschen mehr. Bei mir gar nicht, ne? Also Motorradfahren hat noch nie so wenig in mein Leben eingenommen wie jetzt so. Denk mal eine Phase, das wird dann wieder mehr so. Aber gerade ist jetzt, kann ich jetzt auch nicht viel erzählen. Also ich saß im Harz auf dem Bike und jetzt gestern mal wieder. Also fahre jetzt gerade nicht so viel. Beschäftige mich halt auch viel mit Fotografie. Und dann habe ich irgendwann überlegt, also eigentlich wäre der Brabcast cool, wenn du, sagen wir mal, 1-2 Folgen im Monat machst und es gibt immer wieder verschiedenste Gäste. Also haben mich Leute darauf angesprochen, dass sie gerne im Brabcast mal mitdrehen wollen. So kam das ja auch mit Tommy und William damals. Ich finde, so hält man den Brabcast eigentlich immer unterhaltsam. So viele Leute.
Definitiv, weil man neue Meinungen und auch neue Gesichtspunkte auf das ganze Motorradthema bekommt.
Genau. Und wenn es dann wieder mal so ist, wenn du sagst, okay, jetzt, oder wenn ich merke, okay, bei dir ist eine Menge passiert, du kannst was erzählen, dann machen wir halt mal wieder wir zusammen ein. Aber denk mal schon, dass ich dann immer so den moderativen Part mache, weil ich denke mal, mache ich auch gerne so. Also Leute einfach in den Redefluss zu bringen und dann halt in Zukunft mit anderen Leuten noch zusammen Folgen aufnehmen und andere Inputs reinzubekommen, finde ich, bringt allen mehr.
Auf jeden Fall.
Hebt dann sozusagen auch den Broadcast auf eine neue Stufe. Ja, das ist so ein Update eigentlich so. Das ist die Frage, warum gab es keinen Broadcast? Das ist die mit geantwortet. Dann wollen wir einfach weiter Fragen durchgehen oder wollen wir so ein bisschen quatschen? Kannst du ja auch ein bisschen erzählen? Also, weiß nicht, Clubhouse ist, glaube ich, ein Thema.
Clubhouse ist ein Dauerthema hier, ja. Das ist, aber damit
also,
kannst
Du kannst ja sagen, ob du gut quatschen willst oder nicht. Aber ich weiß es nämlich nicht. Also das Gute ist ja auch, weil wir uns jetzt irgendwie monatelang geghostet haben, ich habe ja keine Ahnung, was bei dir passiert ist. Deswegen, also ich weiß, dass du jetzt mit wen lebst du eigentlich zusammen? Genau, nicht mal das weiß ich ja mit.
Genau, ich kann ja mal einen kurzen Überblick geben. Also ich bin jetzt aktuell mit Hagen und Robin zusammengezogen in unser Clubhaus. Das Ganze ist eine Immobilie im Osten von Hamburg. Die haben wir uns gemietet, weil wir haben hier mega viel Platz. Wir haben einen Keller, wir haben ein riesiges Wohnzimmer, wir haben 2 Bäder, einen Riesenbereich. Kann man alles nachgucken. Am besten, was auch mein absoluter Lieblingsort ist, ist, wir haben einen Innenhof mit Doppelgarage, wo halt immer irgendwas geschraubt wird, wo alle Bikes im Unterstand stehen können und sowas. Also es ist wirklich wie so eine kleine GTA-Traumvilla, würde ich fast sagen. Also es ist auch nicht ein Häuschen oder so, sondern es ist schon ein stattliches Haus, würde ich mal behaupten.
Also schon 100 Quadratmeter.
200. Und ja, also da lebe ich jetzt aktuell mit den beiden. Zusätzlich haben wir hier noch diverse Gästezimmer, die immer temporär dann natürlich hauptsächlich an den Wochenenden von irgendwelchen anderen HWK-Membern bewohnt werden. Wir halten hier im Haus unsere Stammtische ab, wo wir alles planen, also alle Videos, die produziert werden sollen und sowas, weil HWK ja mittlerweile wirklich dazu übergegangen ist, irgendwie zweimal die Woche ein Video rauszupushen. Zusätzlich natürlich Hagens und mein Kanal noch, werden Planungen gemacht, Videos abgedreht etc. Haben uns noch einen Cutter rangeholt, der jetzt alle HWK-Videos schneidet, um uns ein bisschen zu entlasten, weil es schon wirklich viel Arbeit irgendwie auch geworden ist, auch mit dem Shop. Und ja, so sieht aktuell meine Lebenssituation aus. Ich kann mich echt nicht beklagen. Also das ist ein absoluter Traum, den Hagen und ich schon seit es HWK irgendwie gibt, verfolgen. Und ich habe ja immer mal wieder zwischenzeitlich mit anderen HWK-Membern zusammengewohnt. Erst halt mit Eiko in Lübeck. wo wir halt in der Nähe
von Sport waren. Echt? Du hast mit Eiken da zusammen gelebt?
Ja, 2000, wo ich...
War das nicht mit Tom? Nee.
Nee, wo ich durchgestartet bin mit Supermoto da.
Ja, klar.
Da habe ich ja jeden Tag trainieren können in Lübeck. Habe ich in Lübeck noch studiert und da habe ich mit Max Eiken zusammen gewohnt. Und dann kam ja die kurze Lüneburg-Phase und sowas. Und dann bin ich ja in Jungfernstieg gezogen und da habe ich quasi mit Rob zusammengelebt. Also der hat sich da ja, weil er frisch Single war, irgendwie regelmäßig auf meinem Sofa eingenistet. Und jetzt die beiden vereint in einem Haus zusammen mit Hagen, ist für mich quasi wirklich nichts Neues, ne? Weil mit Hagen verbringe ich auch sehr, habe ich ja auch in der Vergangenheit sehr viel Zeit zusammen verbracht. Zwar nicht zusammen gewohnt, aber man weiß ja ungefähr so, wie der andere tickt, privat und jetzt nicht nur irgendwie an Wochenenden auf irgendwelchen Spots. Und ist schon ziemlich Hamburg Tag und Nacht, nennen wir es immer. Es ist eine komplette Freakshow von außen betrachtet. Aber es ist bisher wirklich noch kein Tag oder noch keine Stunde gekommen, wo ich so gesagt habe, so, Digga, verpisst euch, ich hau hier ab oder sonst was. Also so, weiß ich nicht. Früher hatte ich so Momente, wenn man in der WG irgendwie, also ich war auch schon in WG mit fremden Menschen, dass man halt einfach gar keinen Bock auf die anderen hatte und sich war einfach so für eine Stunde zurückgezogen hat. Wenn man das hat, dann kann man das hier völlig machen, aber dann merkt man, also ich als eine sehr soziale Person, merkt dann automatisch, okay, ich habe gar keinen Bock jetzt hier alleine Netflix zu gucken, während draußen wieder an einem ML die Bremsen gewechselt werden und das Ganze videografisch festgehalten wird. Und dann steht man halt trotzdem, also dann steht man halt wieder draußen und ist wieder zurück im alltäglichen Wahnsinn. Was ich aber gut finde, also was mir echt viel Spaß macht, ist bestimmt nicht jedermanns Ding. Merkt man auch daran, wie oft so zum Beispiel eine introvertierte Person wie Max hier ist. Der ist hier halt nur die Hälfte der Woche, weil es ihm wahrscheinlich sonst zu viel wird. Aber so hat hier jeder, also es ist wirklich wie so eine kleine Paralleltraumwelt, wo es aber dennoch Ordnung gibt. Also so Sauberkeit und sowas.
Gibt's Regeln?
Es gibt Regeln, ja. Wir haben zum Beispiel eine absolute Abwaschregel. Also wir haben keinen Geschirrspüler, sobald du in diesem Haus dir was zu essen zubereitest und dein Essen aufgegessen hast, musst du sofort die Pfanne abwaschen, alles abtrocknen, deinen Teller sauber machen, all dein Müll wegschmeißen und das, womit du das zubereitet hast, auch sauber machen. Und ich würde schon echt sagen, dass wir Richtung einem Zustand entgegengehen, wo das komplett 100 schon durchgezogen wird. Also das ist schon jetzt nach 4 Wochen Eingewöhnungsphase, die ersten 2 Wochen waren wie Ferienhaus, finde ich das schon ziemlich gut, was hier für eine Sauberkeit eingekehrt ist. Und alles andere wird halt immer so nebenbei gemacht. Ne? Wenn immer irgendwo Dreck rumliegt oder mal gestaubsaugt werden muss, das wird einfach gemacht. So, da brauchen wir bisher noch keine festen Regeln, aber ganz ehrlich, also ich denke, ab dem 3. Monat wird hier wöchentlich eine Putzfrau durchgehen müssen, weil dann halt auch irgendwann keiner mehr Bock hat.
Und, wie kommt er mit den Nachbarn klar?
Ja, das ist natürlich die Hauptfrage immer, die uns gestellt wird. Wir hatten bisher recht wenig Kontakt mit den Nachbarn. Den Kontakt, den wir hatten, der war komplett freundlich auf Maximilian und Hagen Sonis aus Hamburg und mega oberflächlich aufgesetzt, aber freundlich. Die Nachbarn waren uns gegenüber sehr offen.
Vielleicht aber, denken die auch einfach, ihr seid schwul.
Ja, allerdings muss man halt sagen, dass hier natürlich schon wirklich ein ziemlich krankes Bild nach außen jetzt mittlerweile projiziert wird, wo wir uns eingerichtet haben. Also ich kann ja mal kurz so einen Roundblick geben, wenn du hier am Haus vorbeigehst. Alle Schotten sind dicht zur Straße, man sieht nur in einem einzigen Fenster ist frei, sieht man eine Stripstange. Nachts leuchten 3 von 4 Fenstern rot. Du hast in der Einfahrt komplett 3 Anhänger stehen, 3 Motorradanhänger. Wir haben eine Assi-Plastikbank vorne reingestellt. Wir holen uns jetzt noch ein Gartenzwerg. Es stehen 3 MLs auf 22 Zoll mit Trittblechen, foliert teilweise halt entweder in der Einfahrt oder vorm Haus. Es steht hier dauerhaft ein Hamburg-Hooligans-Transporter. Und von den Motorrädern, die hier ein- und ausfahren, über Playboy, Honda, Harley, saulaute Ducati 999 von Aiko und sowas, die hier halt wirklich täglich durchs Dorf scheppern, will ich gar nicht erst reden. Also es ist schon so, dass wir hier 100%ig absolutes Stadtgespräch sind. Wir haben auch hier Leute teilweise, die das Haus fotografieren, und aber halt Leute, die uns kennen, die hier ankommen. Aber mit den Nachbarn an sich, direkte Konfrontationen im Sinne von Stress hatten wir bisher noch nicht, was mich absolut wundert, weil es schon eine auch lärmtechnische Belastung auf jeden Fall ist, die wir hier abliefern. Auch wenn wir versuchen natürlich möglichst weit irgendwie Rücksicht zu nehmen, ne, Motorräder immer erst an der Straße anmachen. Unter der Woche versuchen wir um 22 Uhr nicht mehr draußen zu sein. In der Realität ist es halt dann manchmal 3 Uhr oder so, bis, wie wir draußen sitzen. Aber es ist halt jetzt nichts Krasses, wie man es sich vorstellt, dass wir hier wirklich Burnouts auf unserem Hof machen oder draußen eine basslastige Musikbox haben oder so. Sondern es ist halt wirklich so, dass man noch sagen kann, ach, die jungen Leute vom Gegenüber, lass sie mal machen. So versuchen wir das ja auch alles einzuhalten.
Ja. Also vielleicht trauen sich auch noch gar nicht, euch anzuquatschen. Das ist ja immer so ein bisschen, es gibt ja auch solche, die halt einfach Hemmungen haben. Die denken sich so einfach so ein Teil und sagen es nicht. Und dann irgendwann, wenn es fast zum Überlaufen bringt, oder die Polizei steht einfach da. Aber
genau, die Polizei hatten wir auch schon. Die stand auf der Gegenseite von uns ist Feld und eine Einfahrt. Und die standen halt in dieser Einfahrt, haben 3 Häusereinfahrten blockiert, haben einfach unser Haus beobachtet. Haben das da irgendwie 10, 15 Minuten gemacht, halt einfach nur stur unser Haus angeguckt und sind dann halt also weggefahren. So. Also kam nichts bei rum, keine Ahnung, was die gemacht haben. Ich denke mal eher, dass denen das alles ein bisschen suspekt war wegen den ganzen Bensern oder so, dass die da mal gucken wollten, was da für Typen ein- und ausgehen.
Was ein türkischer Clan sich da angesiedelt hat.
Ja, irgendwie so sieht es halt leider auch von außen echt aus. Also als würde hier dauerhaft irgendwie eine türkische Hochzeit gefeiert werden.
Ja, ich glaube nicht. Also Arbeitskollege von mir, der hat wirklich gegenüber so irgendwelchen türkischen Clan-Chef oder so. Da steht wirklich so ein Lamborghini, ein Ferrari, ein G65 und ist einfach so. Oh, ja. Aber das Haus ist halt wirklich super klein, einfach so. Also da steht einfach so, das Haus hat einen Gegenwert von einem Auto, was da steht, und immer so, was ist da komisch? Womit verdient er sein Geld?
Naja, aber das, also ganz ehrlich, Hagen und ich, wir arbeiten beide im Homeoffice durchgehen. Wir laufen ja auch die ganze Zeit in Jogginghose rum und die einzigen Sachen, wo wir hingehen, ist halt irgendwie Famila und Waschpark mit den MLs. Oder wir fahren mal zur S-Bahn und holen irgendwelche Mädels ab. Aber sonst bleiben wir halt strikt hier. Das ist auch ein Riesenproblem, weil wir ja eigentlich motorradmäßig, vlogmäßig ein bisschen aufsteigern wollten. Aber ja, uns hier, also ja, es ist wie eine kleine Welt, weißt du, so, da kannst du halt nicht mal so, ja, lass mal nach Hamburg fahren und jetzt einen Vlog drehen, weil beide einfach komplett so, uff, Digga, warum das Haus verlassen? Voll anstrengend.
Ja, das ist ja, also unsere Jungs haben wie auch so, da haben die Großeltern auch so ein Grundstück so ein bisschen am Wasser, ein bisschen außerhalb von Berlin, also ist schon mal noch Berlin, aber so Rand-Berlin, und die sind irgendwie auch in der Woche mal im Sommer da und ja, so richtig kommen die Union weg. Einmal zum Einkaufen, wurde einer losgeschickt und dann noch Motorrad fahren.
Voll anstrengend.
Ach so, siehst du generell. Also Thema Fettheads, Motorradfahren ist ja sowieso gerade ganz mau. Ich glaube, das hat man mitbekommen. William hat sich eine 701 gekauft und fährt die jeden Tag.
Alles eigentlich aus, alles aus. Das kann ich gar nicht nachvollziehen.
Ey, also ich glaube, der wollte einfach Motorrad fahren. So. Also was heißt glaub? Ich glaube, der will halt einfach Motorrad fahren, ne? Jeden Tag, ohne Probleme. Das kriegst du halt nicht hin mit so einer EXC 530, ne? Was der schon abgerissen hat, der fährt halt einfach, sitzt hier, kommt von Arbeit und fährt einfach Bike, alleine. Fährt irgendwo hin. Das ist jetzt sein Ding. Also bisher.
Aber völlig verrückt.
Ja, wir sagen mal, der holt seine 125er Zeit nach, weil der ist nie 125er gefahren und bei denen ist das jetzt irgendwie so ride every day.
Ja, die ewigen Landstraßen, wer kennt sie nicht?
Ja, ja. Deswegen, es ist auch so, mit 16 oder so, da fährst du noch jeden Tag. Die erste Saison bist du so geil, willst jeden Tag auf dem Bike sitzen. Und das ebbt auch von Jahr zu Jahr, ebbt es ab halt, ne? Und das hat der halt nie gehabt. Also meistens war eins von seinen Bikes gerade kaputt und er konnte gerade nicht fahren. Ja. Und jetzt ist er gerade in Österreich mit Franzi und machen da Bike-Urlaub. Ja. Ansonsten der Rest von uns, ich glaube, die Jungs haben sich über den Winter sehr viel Mühe gegeben, also so Vincent und Maxim, ihre EXCs komplett legal zu bekommen. Also sie sind auch wirklich komplett legal. Alles. Also ohne Zweifel.
Echt? Wirklich alles?
Alles. Also ich glaube, Die Spiegel haben sie jetzt gerade nicht dran. Und das ist der einzige Punkt, an dem was man kann können, sonst sind Leistung, Supermotorfelgen, Bremsen, alles eingetragen, alles schick. Haben sie alles machen lassen über den Winter, ja, und hatten dann auch wirklich Angst gehabt, jetzt dieses Jahr zu fahren ohne, und ja, fahren jetzt trotzdem nicht. Aha, ja. Überraschend, ich habe halt immer noch keinen TÜV für die DRZ, aber ja, warum auch, wenn du seit, bin jetzt mal Harz gefahren, die 3 Tage da, und seitdem jetzt wieder einmal. Das macht gerade keinen
wie,
Sinn.
Wie lange ist denn der jetzt abgelaufen? Das ist doch schon. Also
2 Jahre. Hätte ich vor 2 Jahren damals TÜV gemacht, so wie es hätte sein müssen, also wie es Gesetzgeber sehen will, dann hätte ich jetzt schon wieder TÜV machen müssen. Dann seid mir das immer gespart sozusagen. Ja, wirklich null Bock, ne? Also das ist bei mir auch so eine Kombination, ne? Also, kennst du es? Also, wenn du keine Garage hast, wo du mal entspannt schrauben kannst, sondern du bist halt immer draußen. Und ja. Wetter ist echt komisch geworden. Also entweder sind so 15 Grad und bewölkt und könnte regnen, oder es sind 35 Grad. Und bei beiden hast du keinen Bock zu schrauben. Und,
ja, ja. Und also dafür, das kann ich komplett nachvollziehen. Also ich hasse sämtliche, also ich hasse Schrauben ja an sich schon. Und wenn dann das Wetter noch, dann bin ich komplett out. Also dann verlässt mich auch so nach der Hälfte der Aufgabe irgendwie die Motivation, dann noch irgendwas zu machen.
Sitzt dann wie so ein Tier in der Sonne, und er sagt, der Sommer ist ja nun gerade richtig eklig. Boah. Funktioniert auch ohne. Also habe meine Zulassung nicht mehr dabei, habe mein altes Kennzeichen dabei, was so zerbrochen ist, aber die TÜV-Plakette erkennt man nicht mehr, weil die jetzt irgendwann komplett zerfickt. Deswegen kann keiner nachvollziehen, wann hat die TÜV, ne? Weil, ja, oh, ich habe alles bei, jede ABE, jede KBE, aber Mann, Zulassung vergessen, oh, ich voll Idiot. Aber die ist auf mich angemeldet. Das wär so meine Idee, aber ja, mache ich.
Bin ich mal gespannt auf die erste Kontrolle.
Ich fahre jetzt einfach gar nicht mehr. Also ich mache jetzt mal in meinen Privatwagen, schiebe ich durch den TÜV, da muss was repariert werden, da macht es mehr Sinn, das Geld reinzustecken, und dann wird der verkauft, und dann kümmere ich mich mal um die DRZ, und vielleicht bin ich dann so lustlos, dass ich es einfach zu einer Werkstatt bringe und macht. Es ist mir egal, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe mehr Bock, an anderen Leuten Bikes zu schrauben. Am Olli sein Bike habe ich in Kabelbaum komplett neu gemacht, habe ich richtig Bock gehabt, ne?
Oh Gott.
So, ich hatte richtig Bock. Ich habe bei meiner DRZ nicht mal Bock, die Griffe zu wechseln, weißt du? Ja, so ist das manchmal. Ja.
Mann, dabei ist DRZ doch so ein Wertgegenstand in der heutigen Zeit.
Ja.
Das wird bestimmt noch für 5.000 los.
4 sicherlich, würde ich sagen. 4 sicherlich. Aber ja, das verstehe ich halt auch nicht. Es ist halt immer noch so, keine Ahnung, wer meine für 4 kauft, so kann halt auch jeden Tag hochgehen, ne? Also sie hat jetzt 40.000 runter. Es kann halt wirklich sein, dass jeden Moment das Pleuelager kommt und dann kaufst du halt eine DRZ für 4 Scheine, Pleuelager kommt und kannst erstmal einen Schein wieder reinstecken.
Ja.
Also das ist echt nicht wert. Also ich überlege inzwischen, wenn ich mein Auto verkauft habe, nächstes Jahr mir eine Zweitakt-EXC zu holen, so Enduro, bisschen Supermoto, zur DRZ.
Halt. Oh Gott, damit durch Berlin City, oder?
Nur 1-2 Mal im Monat. Also Berlin geht doch. Fährst du sowieso nur von Ampel zu Ampel zu Ampel.
Ja, aber mit 2-Takter. Wenn die nicht heißt, dann noch nicht mal Lüfter, oder?
Also ich hätte eine 300er. Ich würde mir einen 300er holen. Der ist ja sowieso nicht die ganze Zeit ein Vollgas. Und dann Lüfter kannst du, glaube ich, mal nachrüsten.
Wow, dann.
Also 2-Takter wären gar nicht so heiß. Also, ich mal mir es gerade schön. Muss ja auch nicht sein. Wie gesagt, ist so eine Überlegung für das nächste Jahr.
Ja, ich rede natürlich jetzt gerade aus meinem kompletten Vierzylinder-Luxus, ne? Also, so, für mich ist mittlerweile 2-Takt schon so, oh nee, voll anstrengend und so.
Ja, aber bei Hagen funktioniert es ja auch, die 300er, oder?
Die wird ja auch nicht bewegt. Die steht ja nur rum.
Ja, aber wie gesagt, mit dem 4-Takter von den Jungs geht es ja auch eigentlich.
Ja, die haben ja auch dicke Lüfter.
Siehst du, wenn wir gerade beim Thema EXC sind, ich glaube, da kam irgendeine Frage rein. Warte. Jetzt muss ich die Fragen durchgehen. Feuer-Emoji, immer gut. So, achso, so eine Pause sind immer das Beste in einem Podcast. Wann holt sich Max wieder eine EXC? Max.
Das ist, glaube ich, echt eine Dauerbrennerfrage, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eine 350er aus dem Baujahr 2018 gefahren und war absolut begeistert. Daraufhin habe ich mich German Stunt Days hingesetzt und habe mal alle Supermotos, die ich irgendwie bekommen konnte, durchgetestet. Und bin schlussendlich zu dem Schluss gekommen, dass die 501 von Momme, ich weiß nicht, welches Baujahr es ist, und die 500er XC von Robin, also ab 2012, ja, dass die mir definitiv einfach komplett liegen, am meisten zusagen und ich mir da auch vorstellen könnte, mir solch ein Gerät anzueignen, voll eintragen zu lassen, offen eintragen zu lassen, voll aufzupimpen etc. Allerdings, wenn man das mal durchrechnet, lande ich dann bei 10 Scheinen. Und wenn ich mir jetzt gerade meinen Kernschrotten-Fuhrpark aktuell angucke, ist es auf jeden Fall nicht mal realistisch, dass das kommt. Also ganz ehrlich, ich war wirklich kurze Zeit am Überlegen, ob ich mir den ganzen Bums finanziere. Aber davon bin ich jetzt schon wieder komplett runter. Alleine schon wegen Hausplänen, wegen weiteren Wohnungsplänen, wegen Zukunftsplänen, wegen was passiert, wenn mal irgendwas dicker kaputt geht, so aka ML oder so, der jetzt auch gerade irgendwie mit dem Injektorschaden rumsteht. Da nehme ich auf jeden Fall jetzt Abstand von. Aber es ist auf jeden Fall eine Veränderung geplant nächsten Winter. Aber wenn es eine XC wird, dann wäre es zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall nicht absehbar.
Mhm. Hier, also ich kann immer Namen vorlesen. Leute fühlen sich geehrt, wenn man ihren Namen vorliest. Felix.eb03 hatte gefragt, wen der EXC. Und dann hat er nochmal gefragt, Alter, bei mir brüllen irgendwelche Leute gerade draußen rum. Ich wohne nicht bei Lauch in der Ecke. den seine Storys. Könnt ihr Rotax EXCs empfehlen? Ja. Also, ja, entweder Rotax oder Einspritzer, wa? Und dazwischen die nicht.
Ja, genau so kann man das sagen.
Also Rotax,
ja, Rotax muss man halt vorsichtig sein. Wenn die einmal nicht laufen, dann laufen sie auch nie wieder. Also wenn die einmal wirklich Probleme machen, dann kriegt man das nicht mehr raus. Das habe ich auch mittlerweile von mehreren Rotax-Fahrern gehört. Dass nicht nur mir so ging, sondern wenn die irgendein Problem haben, du kannst da die Kohle reinballern, wie du willst, kannst komplett vergessen.
Das habe ich ja auch schon bekommen. Also wenn irgendwas mal wegfliegt, so temporär, so ach, das Teil ist kaputt und dann machst du es neu und dann kommt nach und nach und nach und nach und nach. Ja. Also da kannst du den Motor komplett aufmachen, alles neu machen.
Ja, aber selbst dann soll es auch, also ist so ein bisschen verhext.
Ja, aber ja, es ist halt immer noch das beste Bike fürs Budget. Man kriegt tendenziell, also ich glaube, wenn es ein Baujahr, also eine Baureihe gibt, wo es auch noch am einfachsten ist, sowas so einzutragen, Leistung und so, dann sind es schon diese 05er, 07er EXCs mit dem Rotax-Motor. Und eigentlich dann diese 530-Generation oder EXC-R, also das, was William auch hatte, ist dann wieder so Finger von lassen. Das sind so die ersten Motoren, die
Karte selber Street, gebaut. Für Street auf jeden Fall komplett Finger von lassen.
Ja, das da, also wie gesagt, William hatte da nur Pech mit. Klar, es gibt Leute, die fahren damit immer super und funktioniert alles, aber und die Einspritzer, die sind wieder so robust, das ist komisch, ne? Also wenn ich mal an Pitch seine denke, so wie die leiden musste, die ist immer noch gefahren, also die hast du nicht tot bekommen.
Ja. Nee, ich hatte auch überlegt, ob ich mir eine aus der Rotax-Generation hole, eine 525, aber ganz ehrlich, das kickt mich nicht mehr. Also ich finde, die sind alle so runtergeranzt und selbst wenn du die irgendwie schick machst, ich weiß nicht, ob du dir Dittlers Bike mal angeguckt hast, jetzt nach dem Bling-Bling-Prozess, ich sehe dahinter halt immer noch ein saualtes Bike, wo einfach Kohle reingepumpt wurde und ich denke mir halt so, okay, Dittler freut sich, ist irgendwie sein erstes richtiges Bike und bla und so, aber mich selber persönlich juckt so gar nicht. Also wirklich so überhaupt nicht.
Viel schlimmer finde ich hier 525 Basti.
Oh ja, er ist ja auch wirklich ein Paradebeispiel dafür, dass wenn die Karren einmal Probleme machen, dann schraubst du nur noch. Ich glaube, seine 525 steht öfter als die Duke.
Ja, deswegen, und da ist auch so viel Geld schon reingesteckt und da noch das hier rangebaut und so in einem Punkt, ja, keine Ahnung, macht das nicht mehr so Sinn. Also ich finde es immer noch auch eine der schönsten EXCs, so für mich ist es halt immer noch so die EXC, unter der ich so Enduro und Supermoto kennengelernt habe. So, also sie definiert so ziemlich mein Bild von der Enduro und Supermoto, aber ja, zu viele runtergerockte, die da der Meinung sind, da nochmal richtig Geld mit dran zu verdienen.
Komplett, Hype is real.
Ja, wobei ich finde, die Zweitakter, die sind immer alle fair gehandelt, also da ist kein Hype. So 300er Zweitakt, da geht's von 2000 los. Da kriegst du für 4000, kriegst du dann schon 10, 11, 12.
Echt?
Bin ich immer wieder erstaunt. Ja. Ich hatte letztens eine von für 4000 und das war dann auch eine 300er EXC, 12er Baujahr und mit Also gepflegt, definitiv gepflegt und sah gut aus. Okay. VB.
Ich ärgere mich auch immer noch ein bisschen. Fetzak hat seine für 3,8 verkauft. Und die war richtig top. Die hatte irgendwie 100 Stunden auf dem Kolben oder so.
Ja.
Also nee, nicht 100 Stunden auf dem Kolben, 100 Stunden auf dem Motor. So rum. Aber richtig, richtig krass.
Was hat er dir denn von einem mal gehabt, vom Baujahr war das?
Der hatte mein Baujahr. Also das mit den Löchern am Tank.
Ja, also auch, ja, 8 bis 12.
Mit schwarzer Gabel und einem Pipapo. Also jetzt nicht schick gemacht, aber die Specs haben gepasst, so die vom Werk dran waren.
Ja, genau. So, dann Fragen, weiter geht's. Ich muss echt schwierig, so einen Überblick zu halten. Ah, Tim69-SMCV fragt, Anhänger oder Transpo? Vor- und Nachteile?
Kommt drauf an, also, was du vom Anhänger hast, aber grundsätzlich, wenn man jetzt eine Transporterladefläche mit einem Anhänger vergleicht, kann ich dir viele Vor- und Nachteile sagen. Also ich zum Beispiel finde, wenn man komplett einfach so normal unterwegs ist, einfach einmal einen Tag irgendwo hinfährt, heißt morgens Bike auflädt, irgendwo ablädt, abends wieder auflädt, irgendwo ablädt, finde ich persönlich den Anhänger deutlich entspannter, weil du kannst einfach drum herum gehen, wenn du das Bike auflädst. Du hast zwar ein bisschen höhere Fläche, wo du hochschieben musst, das juckt mich aber nicht, weil ich meist die Bikes laufen lasse, wenn ich die irgendwo hochschiebe. Du siehst das Bike immer, ob es umkippt oder nicht. Mir zum Beispiel ist erst einmal Motorrad drauf umgekippt und das auch nur, weil ich nur ein Spanngurt benutzt habe, ich Idiot. Also komplett selber schuld. Ansonsten halten die immer und ja, wenn du längerfristig irgendwo unterwegs bist, finde ich perfekt, wenn man Transporter und einen Anhänger hat, auf den Anhänger die Bikes und im Transporter pennt, weil dann spart man sich das ganze nervige Umgelade.
Ja.
Ansonsten finde ich es gerade ziemlich schwierig, da auf jeden Fall einen Schlusspunkt zu ziehen, weil man muss einfach gucken, was man davor hat. Was ist ein Transporter? Ist ein Transporter ein kleiner Jumpy, wie Lauch und Schlauch den fährt, weißt du, so ein ja, mega kleines Ding? Oder ist es jetzt, unterhalten wir uns über einen T5 Hochdach Sprinter? So, oder und auch Anhänger, so unterhalten wir uns über einen kleinen Corsa, der jetzt einen Anhänger ziehen soll, oder halt einen ML, so.
Genau,
das ist also schwierig zu sagen.
Eigentlich spielen viele Faktoren mit rein. Als allererstes, was hast du von Auto, was so ein Anhänger ziehen soll? Genau, mein Zwift, der hat eine Anhängerkupplung, aber dann habe ich mich irgendwie entschieden dazu, nie mehr mit einem Anhänger zu ziehen, weil er einfach zu wenig Leistung hat, oder beziehungsweise er hat schon Leistung bei 6000 Umdrehungen, aber darunter nichts. Du haust da einfach nur die Kupplung weg auf lange Zeit. Dann ist die Frage, was vom Bike du darauf packen willst oder wie viele. Also, es macht einen Unterschied. 3 Supermotos oder 3 Enduros, easy. 2 Nakeds kann schon schwierig werden. Beziehungsweise 2 Nakeds, so eine Z1000 wiegt 230 Kilo, mal 2, 460. Plus der Anhänger. Also du bist da ganz schnell auch so an dieser Grenze, was so ein Führerschein hergibt. Und das ist dann auch immer offensichtlich, also von außen, wenn die Polizei vorbeifährt, dass das vielleicht ein bisschen zu viel sein könnte. Was bei so einem Transporter jetzt nicht gleich offensichtlich ist, was da jetzt durch drin verbirgt. Ja, ob es eine Palette ist mit, oder dann die Frage, ja klar, was für ein Anhänger? Es gibt Anhänger, die fahren nur 80, es gibt Anhänger, die fahren 100.
Ja gut, ich bin jetzt halt von den 100ern ausgegangen. 80 würde ich mir auf gar keinen Fall geben.
Richtig, weil das machst du einmal auf der Autobahn 80 zu fahren mit einem Anhänger und dann fährst du 100. Und wenn du dann geblitzt wirst, viel Spaß, das kostet noch mehr als einfach nur mit Auto, wenn du dich mit Anhänger blitzen lässt.
Echt?
Ja, das ist Erik passiert. Die wirst du mal anders bewertet, wenn du einen Anhänger hast. Ja.
Oh Mann.
Da gibt es ganz schnell.
Crazy. Punkte. Ich habe auch rausgefunden, mein 100er Anhänger darf ich auf Landstraßen nur mit 80 bewegen und nicht mit 100. Und ich, Idiot, bin halt immer mit 120 rumgekachelt. Stell dir mal vor, da hätten die mich geblitzt.
Ja.
Da wäre aber richtig Ende gewesen.
Ja, wäre Führerschein weg eventuell. Ja, dann ist so ein Anhänger, rangiert sich, also du brauchst einen Stellplatz auch irgendwo für einen Anhänger. Ja, mancher hat den nicht und
ja gut, einfach an die Straße, wenn ihr habt.
Ja. Rangieren ist manchmal nervig, also ich kann auch mit so einem Anhänger echt schlecht einparken.
Nee, das kann ich auch nicht. Ich hänge den immer ab, aber ich habe mich halt so dran gewöhnt, dass ich da schon eher den Vorteil sehe, weil dann kann man halt das Ding abhängen und irgendwo mit Bikes irgendwo hinstellen einfach. Das finde ich immer persönlich ziemlich cool.
Ja, wie gesagt, dafür, genau, kann Bikes da drin lassen und kannst Transporter schlafen oder im Auto schlafen. Aber ich bin eigentlich auch eher Transporter-Fan. Ach so, und dein Bike ist natürlich, wenn du halt durch den Regen fährst, also es gibt natürlich auch solche Leute, oder es kennen Leute, die haben so Rennstreckenbikes gehabt, die haben dann immer so Kettenfett gehabt, was nicht sich abschleudert, so ein Trockenkettenfett. Mhm. Aber damit rostet die Kette noch schneller. Dann fährst du halt einmal durch den Regen und die rostet die Kette dann, wenn du ankommst. Also ja, das kann auch so ein Faktor sein. Aber sonst, ja, ich bin ein Fan von Transporter. Also bei mir ist auch, ich lade halt lieber die DRZ aus, dass sie draußen stehen und schlafen Transporter. Ich fahre dann lieber auch mit 160, wenn ich Bock drauf habe. Und nicer. Also ich habe auch eher Zugang zum Transporter. Dafür, ja, ist ein halt teurer als ein normales Auto in der Versicherung. Und man ist Diesel, das heißt, du zahlst Steuern mehr.
Nee, du zahlst 150 Steuern.
Echt?
Wegen LKW-Zulassung. Ah ja.
Ab nächsten Jahr auch einen Firmenwagen Privatnutzung haben und dann einen größeren Transporter. Da freue ich mich schon drauf. Also,
ich bin ja nach wie vor, du kennst ja meine Sprinterpläne. Sind auch immer noch aktuell irgendwie. Da gucke ich die ganze Zeit. Ja. In einem runtergerockten, aber halt mehr auf einfach irgendwo hin traveln und dann wieder verschoppen die Bude. Weil ich merke es jetzt an Hagen, er hat einen ML, er hat einen Anhänger, er hat sein LT. Der LT steht sich halt wirklich nur, der steht nur rum und frisst Versicherung und Steuern und es ist unnormal nice, damit irgendwo hin zu traveln, aber ja, so, das war's halt auch.
Ja, der hat halt nur einen Zweck.
Ja. Und so das ist halt, also keine Ahnung, ich finde es halt echt übertrieben Luxus, wenn da muss man Espo Life komplett durchziehen, damit die ganze Zeit im Alltag rumpetzen, habe ich ja auch 3 Jahre gemacht. Aber mittlerweile denke ich da auf jeden Fall ein bisschen größer. Also so Sprinter-Dimensionen und damit im Alltag rumfahren.
Dann macht das ja. Ich bin heute wieder, aber mein Vater hat ja diesen kleineren Sprinter. Ich bin heute wieder so ein bisschen nebenjobmäßig Kurierdienst gefahren und hat wieder den größten, längsten und hässlichsten Sprinter gehabt. Und das war halt schon wieder so, boah, in Berlin und so, da wendest du halt mal nicht eben. Oder auch links abbiegen und so eine Scheiße. Das war, ach, ich biege einfach rechts ab, fahre ich mal links und nochmal links, bevor ich auf der Hauptstraße wende. Ja. Aber dafür ist dann halt so viel Platz, Bikes rein und du lebst immer noch in der Bude. Wenn du es so selbst ausbaust, das ist so Life Goals.
Komplett, ja.
Ich bin letztens, ich hatte einen 2019er Crafter gehabt. Mit volle Bude. Das Ding ist 170 gerannt.
Ist der und so?
Nee, noch ein Schalter. Aber das war in Ordnung. Also wirklich sauschnell. Der ist einfach 170 gerannt, dann regelt und das hat sich angefühlt, als ob der einfach so 200 fahren würde. So, der ist halt wirklich so, wupp, und dann ging es nicht mehr weiter. Bergauf, Kassler Berg gefahren.
Also, krass.
Also leer, ne? Ist aber flüsterleise dabei. Also so ein Ding für Wohnmobil oder wie sein, ja, so ein Track. Das wäre ein Traum. Oh ja, kostet ja auch so 60.000 Bude.
Ah, legst du halt ein ML hin, ne?
Ja. Und dann, ja. Ja. Dann auch im Transporter. Also mit Firmenwagennutzung ist ja noch geiler, weil dann fahr ich halt einfach zum Anlassen mit 160 über die Bahn und Tank voll und Firma zahlt. Pendler im Transporter macht man eher so mal, weißt du? Weil Zeit ist jetzt nicht so das Problem, aber Geld halt, ne? Wenn ich mir von meinem Dad den Sprinter nehme und einen Harz damit fahre, verballer ich auch 100 Euro Sprit in Harz.
Ja. Ne? Ja.
Das ist halt, ja. So. Im Anhänger abgearbeitet. So. Oh Gott, ich weiß, die Frage ernst gemeint ist. Hilluminati 440. Ich habe mir vor kurzem eine Tausender gegönnt, ich Bock auf Wheelies für Max sagen würde. Kann ich anfangen?
Auf Wheelies?
Warte, ich habe mir und habe richtig Bock auf Wheelies für Eiskaffee, wie Max sagen würde. Also wie kann ich das anfangen? Gar nicht. Oder? Oh also Tausender und Wheelies anfangen?
Tausender Wheelies Eiskaffee, so wie Max.
Ja. Ey, es gab so ein Video hier, dieser Duken von uns, der aus Berlin hier kommt, aus dem Motovlogger ist. Der hat ein Video, wo einer eine R1 wegwirft bei 140 im Wheelie. Alter, das ist so richtig ins Feld eingeschlagen und der Typ ist richtig lang über den Asphalt gerutscht. Also,
ja, herzlichen Glückwunsch. Also ganz ehrlich, 140 ist ja mit einer 1000er ganz, also
wenn du, Gang
ich weiß nicht, wie schnell die ganzen Teile im ersten Gang laufen, weil das kriegst du innerorts von einem Eiscafé, kriegst du das ja auch hin.
Ja, das ist ja einfach nur beschleunigt bis 50 und hat dann den Hahn aufgezogen, nee, und weg.
Ja.
Also, oh, war immer nur der erste Gang, ne? Das ist halt eine 1000er. Also
ich hoffe mal, das war ironisch, auch ja. Wenn ich selber am Überlegen bin, ob ich mir eine Tausender hole.
Ja, aber du kannst ja Wheelies
übersetze.
Fahren.
Ja.
Also zum Wheelies lernen.
Punkt.
Zum Wheelies lernen DT 125 und los. Oder? Eigentlich.
Kann man nicht viel falsch machen, ne?
Richtig. Kannst du wegwerfen, geht nichts kaputt. Hat nicht zu viel Leistung, musst halt wirklich lernen, am Kipppunkt zu fahren mit Bremse. Also DT 125, statt die Tausender in den Mond zu schießen.
Oder ins Eiscafé.
Ja. So. Hier, Robert 1675 fragt. Also er hat mehrere Fragen. Thema: German Stuntways. Kannst du German Stuntways 2019?
Ja, nicht. Ich hab mich zum ersten Mal, ich weiß nicht, ob es an meiner persönlichen Bike-Life-Veränderung liegt oder an meinem bevorstehenden Studiumabschluss, daran, dass ich jetzt nicht mehr jedes Wochenende nur, sag ich mal, rumgammel, sondern wir uns feste Strukturen hier eingebaut haben. Oder an der nicht laufenden Duke. Auf jeden Fall habe ich mich zum ersten Mal auf German Stuntways nicht als Teil der ganzen Freakshow da gefühlt. Also ich habe, weiß ich nicht, mir hat es persönlich nicht so viel Spaß gemacht. Ich werde mir nächstes Jahr German Stuntways auf jeden Fall auch nur den Samstag dafür freinehmen und fahren, um die Competitions zu sehen. Abends da vielleicht ein Bierchen zu trinken und dann wieder wegzupicken, aber so wie früher.
Eine ganze Woche da bleiben.
Ja, es ist, ich weiß es nicht. Also auch nicht mal mit einem laufenden Stunt. Also ich hatte ja wirklich Zugriff auf genug Stuntbikes. Ich bin zum ersten Mal wieder irgendwie Moris Karre gefahren. Also quasi meine CBR als Stuntbike umgebaut. Mich draufgesetzt, direkt wie home gefühlt und auch alle möglichen Tricks damit gemacht, die ich irgendwie auch mit der Duke mache. Und es hat mich einfach alles nicht geschockt. Ich glaube, ich bin einfach raus aus diesem ganzen Stunt-Thema an sich und auch aus dieser ganzen voll eskalativen Freakshow. So, ja. Also ich habe mich da nicht wirklich als Teil davon gefühlt und auch die ganze Landebahnaufteilung, die haben das jetzt verändert auf die gesamte Länge der Fliegerbahn und nicht mehr so, dass es ein richtiges Fahrerlager, wo alle beisammen hocken, gab es so nicht mehr und die Wege irgendwie zu den Partys waren irre lang und weiß es nicht, also.
Wie fandest du den Moderator von den Shows?
Das war absolut, ja, das kam ja noch dazu. Das war absolute Unterklasse. Was von peinlich. Ich weiß nicht, ob du dir mal unser HWK-Video angeguckt hast, jetzt von GST, da haben wir das auch mehr oder weniger thematisiert mit dem Moderator. Kann sich jeder mal selber ein Dings zu machen.
Ich war kurz davor, eine Cringe-Compilation zu schneiden, weil ich habe ja auch so ein bisschen gefilmt, so von den Leuten, die da gefahren sind, die Competition. Und er hat. Also Hintergrund, der warum ich das frage. Ich wurde schon letztes Jahr im Oktober an Anstalter der German Stunt Days, die sind aufmerksam geworden auf mich, ob ich denn Interesse hätte, dieses Jahr, also 2019, damals nächstes Jahr natürlich, die Shows zu moderieren. Da habe ich mir erstmal so, die letzten Jahre vorgemacht, der ist professioneller Moderator, der macht das sehr gut und besser hätte man es nie machen können. Der trifft halt auch wirklich diese richtige Kerbe mit so ein bisschen derb und ein bisschen witzig. Also es hat immer sehr gut gepasst. Und sie haben sich ja auch gerne, Nico, in so ein After-Videos, da wurde immer wieder, ja, auch gerne Nico gezeigt als Teil dessen. So. Der wollte dieses Jahr relativ viel Geld bekommen dafür. Und der Veranstalter hat gesagt, er hat das Geld gar nicht. Und da ging es halt los damit. Und dann hat man mich angefragt und ich dachte mir so, alleine könnte ich es mir aber nicht vorstellen. Alleine bist du halt immer dran gezwungen, die ganze Zeit zu quatschen. Die ganze Zeit und hast auf Pause. Und ich hatte dann die Idee gehabt, okay, ich frage noch jemand anderes und dann zweiten, so ein Co-Moderator und man spielt sich immer so Bälle zu, vielleicht auch jemand, der anders ist als ich. Ich bin auch jemand, der lernt einen Klugscheißer. Also ich kann dir halt immer sagen, was für ein Bike das ist oder welcher Trick das ist, wenn ich mich reinlese oder wer das gerade ist und kann was dazu erzählen. Also ich kann Fakten darlegen. Und es gibt vielleicht jemanden, der eher so lustig ist oder besser kommentieren kann, vielleicht emotional in seiner Artikulation. So hatte ich erst Hagen gefragt, das hätte ich wirklich witzig gefunden eigentlich. Und Hagen so, nee, sehe ich gar nicht.
Das da kann ich komplett nachvollziehen. Also meins persönlich weiß auch nicht. Aber ja.
Ja, also ich kann ja auch nachvollziehen, wie gesagt, ne? Ich hatte ja auch Bänken und dann dachte ich mir, Robin. Weil Robin, der arbeitet auf der Baustelle und das merkt man und so quatscht der auch und das ist halt sehr witzig. Und das hätte eigentlich, wäre witzig gewesen auf jeden Fall. Und dann war es ja so ein bisschen hin und her und dann haben wir es ja dann doch nicht gemacht, so letzten Endes. Dann wurde ich nochmal angefragt, ob ich Videos machen will für die Veranstaltung und Fotos und habe dann auch gesagt, nee, will ich eigentlich nicht, ich will nur Besucher sein. Und ich war ja auch nur den Samstag da. Ich fand, ich habe richtig gemacht, ich bin Samstag ganz früh angereist, Samstag spät wieder los und habe alles so perfekt mitgenommen. Und mir hat eigentlich so vor Ort gar nicht die Zeit gereicht. Aber ja, der Moderator vor Ort war so schlimm. Also es war wirklich nur noch Quinch. Er hat auch keine Ahnung gehabt, ne? Also er hat doch zu den Supermotos halt gesagt, das sind halt Motocross-Maschinen so. Und es geht gar nicht. Also ich glaube, er hat so wie andere Contests moderiert, so andere Sportarten oder so. Hat die ganze Zeit rumgebrüllt, wie so auf Kokain. Also es war so. Ey, wir uns alle nur, also Hagen kam auch direkt zu mir an und so, na Martin, hättest du mal doch Moderator müssen. Ja, danke. Ja, war wirklich schlimm gewesen. Das fand keiner cool. Ich glaube, wenn ihr euch irgendwelche Videos nochmal anguckt von German Stunt Days und ihr seht den Moderator, dann wisst ihr ganz schnell, was wir damit meinen. Ja, aber hätte ich auch nicht Bock gehabt, die ganze Zeit da zu stehen. Also ich wollte auch nicht so für Fotos oder Videos da, wenn ich jetzt bezahlt bekomme, ne? Also, aber ich wollte einfach auch wirklich nur Besucher sein und habe dann Fotos gemacht von Tommy und Mori ihrer Show. Und ich hatte ja gar kein Bändchen um, ich war ja nur Besucher. Und wenn du da Teilnehmer sozusagen bist, kriegst du so ein anderes Bändchen. Und ich bin dann halt ohne Warnweste, weil ich die im Auto vergessen hatte, ohne Bändchen da einfach auf die Fläche. Und weißt ja, wie ich bin, ne? Also ich stehe ja nicht irgendwie so am Rand mit so einem Teleobjektiv. Nee. Ich bin da mit drauf auf der Standfläche so. Und ja, habe ich dann der Basti irgendwann so an den Arm gepackt und weggezogen. Meinte so, ey, Alter, nee. Okay. Ja, deswegen auch gar nicht so viele Bilder gemacht. Aber sonst fand ich es eigentlich einen coolen Tag, den ich da hatte. Ich fand es krass, wie viele Leute da waren. Also es hat, ich glaube, ich habe auch nicht jeden Hallo gesagt letzten Endes, den ich so irgendwie kannte oder so. Ich habe es nicht einmal geschafft, weil früher gab es, wie gesagt, ein so Fahrerlager, so kompakt, sagen wir mal, Zelte in 5 Reihen hintereinander, ne? Sagen wir mal so 20 nebeneinander und 5 nach hinten oder 6 oder mehr eigentlich.
Ja.
Und heute, oder dieses Jahr waren es einfach nur eine Reihe, 100 Zelte. Ja. Und bis zum Ende der Start-Landebahn und du musstest halt einfach so 2 Kilometer nach hinten laufen, um dann in unser Lager schon zu kommen. Also ich glaube, Erik war fast 2 Kilometer von euch entfernt. Ihr wart am Anfang ja, und wir am Ende.
Es war echt anstrengend.
Ja.
Also
ich habe auch das Bike zu Hause gelassen, also ich hätte irgendwie Bike mitnehmen können oder mitnehmen lassen können, aber ich finde den Spot auch nicht so geil für das, was ich mache. So. Also ich, ja. Also er ist schon wirklich uneben. Wenn du Circuits fahren kannst, ist in Ordnung. Aber sonst über diese Platten darüber zu hämmern, ja, er hatte da echt Probleme gehabt schon das Jahr davor. Aber sonst, wie alles so da war aus unserer Szene, fand ich krass. Also es werden immer, immer, immer mehr.
Ich hätte aber gedacht, um echt zu sein, es viel mehr werden. Also ich fand es schon entspannt wenig.
Ja gut, aber wir haben, also aktiv haben wir jetzt auch nicht mehr so aufgerufen. Ich glaube, letztes Jahr waren wir schon dahinterher, aktiv vorher aufzurufen, so, und hier in German Stunt Days und so. Und im Nachhinein gab es vielleicht auch ein bisschen mehr Content oder so. Vielleicht war es einfach, aber so, ich glaube, ich finde es mal witzig, so, wenn Leute dann mal so nach, wenn Leute in 2019 dann doch mal hingeschafft haben und du fragst ihn so, unten ist geil, ja, hätte man eigentlich schon mal vorher kommen können, oder? Ja. Also jeder, der einmal da war, der kommt auch wieder, so.
Ja. Weil,
ich finde auch, die Veranstaltung macht doch alles richtig. Also sie ist schon streckenweise richtig dumm, ne? Also das, was da passiert, ist schon wirklich dumm, definitiv. Aber es ist nie drüber. Es ist halt nie, wo ich am Kopf fest und sage so, ey, nee, das ist jetzt echt unnötig oder so. Sondern es ist halt immer witzig und laut. Und dafür schätze ich die Veranstaltung halt, ja.
Da lebt sich halt echt jeder aus, komplett.
Ja, also die Schweizer, die, glaub, die warten das ganze Jahr auf den Tag da. Oder die 4 Tage da alle Reifen wegzuburnen und mit dem Bus darüber zu fahren und Party zu machen. Und ja. Und bei uns, also aus unserer Szene haben wir dieses Jahr relativ viele so Competitions, nicht gewonnen, aber gut platziert.
Ja, der eine super Moto-Typ da, also die beiden, JP Brab und dieser andere mit der schwarzen DZ, die haben schon gut abgeräumt, fand ich.
Der Dennis.
Also,
ja.
Der alleine Longest Stoppy und dann noch dieser Contest. Den Contest, dieser Parcours-Contest, der hatte ich richtig Bock drauf, den mitzufahren, aber Jenriks Karre hat sich leider verabschiedet. Sonst hätte ich das gemacht.
Das wäre selbst ich mitgefahren mit meiner DRZ. Ich hätte das richtig witzig gefunden. Also, man kann sich jetzt darunter nichts vorstellen. Normalerweise hat German Stunt Days gab es folgende Competitions: Longest Hoppy, Fastest Wheelie, ne? Best Show, Last Man Standing und Longest Wheelie, also im Circle Wheelie möglichst lange, ne? Ja, das war
Endless Circle.
Endless Circle, genau. Und dieses Jahr gab es Parcours. Also es fing an, natürlich, wenn man, ihr denkt jetzt an Supermotos, deswegen ist es nicht krass, aber es sind drei Rampen hintereinander, über die man rüberfahren muss und so ein bisschen springt. Dann einmal 180 Grad wenden, über so einen Holzbalken fahren, der einfach nur auf dem Boden liegt, dann über so eine Wippe fahren, die auch schon so einen Meter hoch war. Und also war schon ordentlich gewesen. Dann so mal Limbo durch so eine Absperrung durch, die auf einem Meter war, 90 Zentimeter so ungefähr. Und dann nochmal Vollgas und ein Stoppi auf einen gewissen Punkt, glaube ich, setzen.
Genau.
Ist für so eine Sportler-Stunt schon echt eine Herausforderung, ja. Weil gerade auch diese Wippe, die fährst du dann langsam hoch und so. Ja, die Leute mit der Supermoto, die sind einfach straight über die Wippe rübergeschossen. Also die sind halt einfach gesprungen halt, ne? Nicht rauf und die kippt jetzt auf die andere Seite rüber und dann roll dich runter, sondern einfach komplett das Ding als Rampe benutzt, als Kicker. Dafür haben die es sich schwerer gehabt, beim Limbo da, diese Supermoto da durchzustecken. Was bin der
Sport? Ja, vor allem, wenn du dann von der Rampe angeschossen kommst und erstmal dein ganzes Bike wieder runterbremsen musst, ne?
Ja. Mal wieder Ruhe reinzubekommen, damit du da ordentlich zum Drift ansetzen kannst, ja. Aber dieser Contest war halt so geprägt von den Supermotos, dass man dann auch gesagt hat bei der Siegerehrung, okay, nächstes Jahr teilt man das mal auf, Supersportler, Supermotos, damit es fair bleibt, was auch Sinn macht.
Ja, komplett.
Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wer gewonnen hat da diesen Contest. Ich glaube, der Adam vom Blockride, oder? Der ja sowieso komplett rüber geflogen ist. Kann sein.
Weiß ich nicht.
JP Braab hatte Longest Stoppy, glaube ich.
Nee, das war der Engländer.
Fastest Wheelie hatte. Genau, Fastest Wheelie hat JP Braab zweiten, dritten gemacht, glaube ich. Mit der WR 450. Dann der Dennis auf der DRZ, 70 Meter Stoppy gemacht. Das war eigentlich
krass.
Aus dem Nächsten. Ich komme da so an, also ich bin mir wirklich angekommen, so, oh, Competition startet. Longest Stoppy. Und dann kommt der, so heißt dann die DRZ. Und der knallte an und Also das war schon. Ist schon schwierig für eine Supermoto, so eine Strecke hinzulegen, ne?
Völlig krass. Also ich verstehe es auch physikalisch immer noch nicht.
Genau. Weil so ein Sportler wiegt mehr, also hat dann im ersten Moment auch mehr Schwungmasse, die länger rollt und du kriegst die Karre schneller beschleunigt. Also weil die Strecke zum Beschleunigen ist für alle gleich.
Aber man muss ja echt sagen, dass bei dem, er hat 70 Meter gemacht, aber das ist ja in Anführungszeichen für Sportlerfahrer nix. Also so ja. 80, 90 Meter ist ja schon normal und dann kommt halt so Matja und macht 115. Also 70 Meter ist halt schon ein Joke in Anführungszeichen, aber für eine Supermoto finde ich alles, was über die Strecke hinausgeht, die man beschleunigen kann, schon völlig krass. Ja. Also ja, ich glaube, also ich bin damals aus den 50 Metern irgendwie 45 gefahren oder so. Ja. Und ich glaube, Stuka mit seiner DRZ, der macht auch irgendwie die 50 Meter voll oder so, aber mehr halt auch nicht. Und deswegen ist 70 halt schon echt so, puff, muss los.
Ist eigentlich mehr Coaster-Stoppy als alles andere. Einmal voll reinhämmern und dann hoffen, dass er rollt. Genau. Dann war Last Man Standing. Hab mich Lea angequatscht. Die meinte so, ich habe mich bei Last Man Standing eingeschrieben. Meinst du, ich soll das machen? Ich so, wenn du meinst, mach das. Ja, wenn jemand in mich reinfährt, ja, einfach Karre wegschmeißen und schnell aus dem Kreis raus. Also ist jetzt nichts so, dass man sich was tun könnte. Ich weiß nicht. Ja, stellt sich raus, dritter Platz gemacht, ne?
Ja.
Also, nicht Last Man Standing, Last Woman Standing. Hätte ich nie, also, ey, euch auch so, wie, also ich komme halt an, ich habe nicht alles immer gesehen und meinte so, Jungs, so, ja, Lea hat hier Last Man Standing dritten. Ich meinte so, was? Ja, Last Man Standing ist halt im Kreis fahren, der Kreis wird immer enger, Füße über den Lenker, nicht absetzen, wenn du absetzt, hast du verloren, die Karre bleibt liegen im Kreis, ne, und ja, und wer zuletzt
Supermotos, glaube ich, sogar rausschieben dürfen, also Tommy und ich hatten, wo wir noch die einzigen Supermotos irgendwie waren, die Competitions mitgefahren sind, hatten wir Sonderrechte bekommen,
damals. Ja, und wir nehmen die auch mehr Platz ein, letzten Endes, wenn die da liegen und, ja.
Ja, ist ja auch unschön, wenn dir da so eine 230 Kilo 636 drauf knallt.
Ja. Ja, also eigentlich, wie gesagt, German Sundays, ich fand's geil, ich war nur Samstag da, ich würde es nächstes Jahr auch wieder so machen. Ich finde, das lohnt sich für die Besucher, weil du kannst dich auch ein bisschen frei bewegen. Ne? Also ich bin sogar auf die Stuntfläche gekommen und konnte Fotos machen, wenn man sich traut. waren so viele Leute da aus unserer Szene. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin 5 Meter gegangen und dann hast du wieder jemanden getroffen, den du kennst und quatschen halt so ein bisschen wieder und wieder 5 Meter laufen und dann triffst du wieder jemanden. Also, ja, geile Sache gewesen. Gerne wieder, solltet da hin, kostet 10 Euro Eintritt, kein Geld. Ja, siehst du, wir hatten uns ja da nochmal unterhalten über deine Duke und Robert fragt auch, aktueller Stand Duke?
Ja, die hatte German Stuntist das Phänomen, die ist perfekt angesprungen und ist immer in den gleichen Abständen einfach ausgegangen und es ist die Vermutung, dass entweder der Sprit verunreinigt ist oder durch verunreinigten Sprit die Benzinpumpe flöten gegangen ist. Auf jeden Fall ist es mir aktuell völlig gleich, weil ich absolut keine Motivation habe, irgendwas zu schrauben. Und deswegen steht sie jetzt erstmal einfach nur rum und ja, ich mache mir Gedanken auf jeden Fall über die weitere gemeinsame Zukunft mit ihr.
Ernsthafte Angebote am Max Sneaker?
Ernsthafte Angebote, ja. Und gerne auch Tipps, wie man das wegkriegt. Aber selbst KTM Deutschland war da schon ziemlich verzweifelt mit.
Sag ja. Geh auf Supermoto wieder zurück. Hat alles am besten für dich geklappt.
Ja, aber ja. Supermoto Stunt ist ja auch echt nur Kindergarten.
Ja, aber funktioniert halt, hast du ja am meisten Spaß mit gehabt wahrscheinlich. Unkompliziertesten.
Ja, aber zum Ende ja überhaupt keinen Spaß mehr, als es mich nicht mehr gepusht hat.
Ja, also, hast du ja auch gefühlt wieder jeden Tag auf dem Bike. Ist ja heute nicht mehr so der Fall.
Ja, aber auch jetzt würde es mich nicht, also weiß ich ganz genau, dass es mich nicht bocken würde. Ich bin mehr so aktuell in Richtung, ich überlege aktuell mehr in Richtung Motocross oder sowas zu gehen, halt mal ein paar neue Herausforderungen finden.
Ja, das ist mal Bock, so ein paar Sachen zu lernen hier wie Arthur Stenberg oder so. Weil er hat ja, ich finde, der hat so Supermoto Stunt auch nochmal so eine Ecke weitergetrieben. Klar, ist viel Drift und so, aber.
Ja, klar, aber auch, also, ja, keine Ahnung. Habe ich eigentlich, ich sehe da einfach die Gefahr zu groß, dass man sich zerkachelt und das kann ich mir einfach aktuell nicht leisten. Hm. Dass ich mich da irgendwie aus dem Leben schieße.
Ich hatte mit Pitch auch nochmal gequatscht so und ob ihn die Sportler weitergebracht hat und er so, ja, auch so, ja, so ein bisschen driften, aber irgendwie nicht. Also irgendwie war es auch, ist es gerade ein bisschen zäh und schwierig. Und ich glaube, er hat es nicht ausgesprochen, aber ich glaube, der kauft sich vielleicht auch bald wieder ein Supermoto. Um sie einfach raufzusetzen und easy peasy wieder Circuit zu fahren und easy peasy alles zu machen und ja. Deswegen, ja, weil also viele Leute sind ja in der Szene inzwischen auf so Sportler umgestiegen oder haben sich einen Sportler angeschafft, aber viele Leute, die auf Supermoto so richtig gut waren, sich dann einen Sportler holen und dann irgendwie auch nicht weiter vorankommen, finde ich.
Ja, es kommt halt.
Tommy halt.
Ja, es kommt halt immer wirklich auf den Trainingsaufwand drauf an, ne? Den man dann da reinsteckt. Und wenn man, sage ich mal, schon die meiste Trainingszeit irgendwie auf seiner Supermoto verbracht hat, und die identische Trainingszeit dann nicht in die Sportler steckt, sondern nur einfach guckt, oh nee, das geht hier ja gar nicht weiter, ja, dann wird das natürlich nichts.
Ja, vielleicht ist ja in so einer Supermoto-Zeit noch alles ein bisschen zugeflogen, weil easy peasy, alles unverkrampft, noch jung, noch dumm, so. Und
ja, komplett.
Und dann sitzt sich auf so eine Sportler und denkst so, naja, eigentlich würde ich Montag auch wieder auf Arbeit sein.
Und damals war es so, oh geil, Bein gebrochen, 3 Monate schulfrei, mehr oder weniger.
Ja, oder gerade Fußgelenk voll zerknackt, halbes Knie auf der Fußraste aufgeschlitzt. Oh mein Gott,
ja,
mal eine Woche, nee, weniger.
Das ist leider nicht mehr so, aber irgendwie auch gut. Also
ja,
hat alles seine Vor- und Nachteile. Wir werden einfach alt.
Ich kann auch nicht mehr, also Kiffhäuser oder so, ich kann auch nicht mehr so richtig lang hämmern, ne? Also ich denke mir auch jedes Mal so, ey, nee, eigentlich, ich hab gar keinen Bock mehr darauf. Ich hab gar keinen Bock mehr, mich abzulegen und lass es nur Schürfwunden haben oder so. Echt keinen Bock mehr drauf. Ich will halt einfach auch wirklich möglichst viel Spaß haben und es nicht übertreiben und Montag wieder auf Arbeit kommen und dann geht's weiter.
Das war ja grundsätzlich dann auch mein Ding, warum ich die R6 verkauft hatte, weil ich jedes Mal bisher, wenn ich irgendwie im Krankenhaus lag wegen irgendeinem Motorradscheiß und dann danach auch irgendwie eingeschränkt war, ich habe jedes Mal gedacht, ey, Gesundheit ist halt einfach durch nichts, also wirklich durch nichts zu ersetzen, nicht mal durch Geld. So, ich hatte ja auch schon mal einen Unfall mit Schmerzensgeld und so, es ist nicht, durch nichts zu ersetzen. Die Zeit kriegt man einfach nicht wieder und wenn man dann sogar noch nachträglich was hat, ist richtiger Abfuck. Habe ich jetzt Gott sei Dank bisher überhaupt nichts nachträglich von dem ganzen Motorradkrempel. Das ist auch wirklich der einzige Punkt, der mich aktuell noch daran hindert, mir jetzt einfach irgendwie eine Motocross zu kaufen. Ja. Dass da natürlich das Verletzungsrisiko, uff.
Ja, dann lieber ein bisschen Enduro, da hast du mal Verletzungsgefahr mal gering, finde ich. Ja. Ich hätte auch wieder richtig Bock so auf Sportler und Rennstrecke, ne? Also das fand ich schon mies geil, aber das ist halt auch so, so teuer, ne? Also ein Sportler ins Kiesbett zu legen, kann dann halt auch ganz schnell kapitaler Schaden bleiben, ne? Also.
Ja.
Ein Supermoto-Track finde ich halt mega langweilig. Also das ist halt. Also ich glaube, du verstehst, was ich meine. So eine Supermoto ist halt einfach wirklich ein Fahrrad mit einem Motor drin. Das ist irgendwo unterhaltsam, aber das kickt halt nicht so. Wenn du da voll durchlädst, selbst zweiter Gang und hast so eine richtig langgestreckte Kurve und hämmerst bis in den fünften durch, bis 130. So, das ist halt auch mal so lame. Ne? Mach das mit einem Sportler. Drei Gänge durchballern. Da passiert was. Und deswegen fahre ich auch nie Strecke. Also mit der Supermoto. Nee. Wo waren wir eigentlich? Ja, Duke, keine Ammunition zum Schrauben. Ich keinen Bock, bei der DRZ zu schrauben. Nur damit die einen Aufkleber auf dem Kennzeichen hat. Ja, deswegen. Ja, eigentlich, siehst du, das ist genau, Leute, das ist das Ding. So viele Themen gab es nämlich gar nicht. Das hat man ein Jahr nicht gequatscht. Und trotzdem kommt man nur auf eine Stunde.
Aber nur eine halbe Stunde machen.
Genau. Die anderen Geschichten erzählen wir euch nächste Woche. Schaltet doch dann wieder eine. Ja. Ja, ansonsten, also man könnte natürlich wieder über die Szene reden, aber ich finde auch, ja, ich habe damit gar nichts mehr zu tun. Also ich bin da wirklich so weit weg von das, was die Motorradszene ist. Es ist einfach so, meh, ich bin da gar kein Teil mehr von. Also ich habe da auch keinen Impact mehr, finde ich. Also das ist auch passiert so in den letzten Jahren. Ich habe das Fatheads-Profil, da habe ich privat geschaltet, weil irgendwann hast du halt nur noch so eine Leute, die gefolgt haben mit halt 4000 und plus Abonnenten, also anderen Kanälen, die gefolgt haben, ne? Also erstmal alles abonnieren und hoffen, dass jemand zurückabonniert natürlich. Ganz viele Vietnamesen, Philippinen und so, Inder. Was brauchst du die? So, und das hat mich einfach nur noch aufgeregt und deswegen habe ich das Profil privat gemacht und habe so Hand ausgelesen, wer uns folgen darf. Ja, also eigentlich jeder, der jetzt hier mit zuhören würde oder so. Ich habe halt einfach wirklich diese Inder, Pakistani rausgehauen, die halt 7500 Leuten folgen, ja. Die werden nie einen Beitrag von uns sehen. Und irgendwann hat es mir noch mehr gereicht. Dann habe ich irgendwann so eine App gefunden, mit der kann man sagen, schmeiße jedes Profil raus, was in den letzten 2 Jahren keinen Beitrag mehr geliked hat oder im letzten Jahr oder so. Und dann habe ich das mal durchlaufen lassen, weil da so viele Leute bei waren halt. Es ist immer geil, ne? Du hast eine schöne Zahl, 10.000 Abonnenten, wow, schön, krass, ne? Aber effektiv sind es 1.000 gewesen und was soll man sich über diese Zahl also dann aufgeilen? Also das ist und Instagram ist heute nach wie vor so zahlengetrieben. Also für die Leute macht es so viel aus, ob du, also es macht mehr für die Zielgruppe aus, ob du 50.000 Abonnenten hast oder 5 und geilen Scheiß machst. Also du kannst halt 50.000 Abonnenten haben, richtig wacken Content machen, aber das ist dann irgendwie mehr wert als 5.000 Abonnenten und geilen Content. So. Ich sag jetzt nicht, dass geile Fotos sein müssen, nicht geile Videos sein müssen, aber dass du halt eine unterhaltsame Person bist. So, das gibt's ja seltenst. Also, ja, deswegen immer weiter weg, immer mehr Motovlogger, die aus irgendwelchen Ecken springen, die irgendwie aus Berlin kommen, noch nie was von denen gehört, aber alles ganz groß und.
Das ist ja völlig krass, die Entwicklung. Aber da weiß ich auch zu wenig, um drüber zu reden. Ich kriege das ja nur so am Rand hier durch Sören und Hagen mit, was da für Leute irgendwie wirklich aus dem kompletten Erdboden, also die hat man ja überhaupt nicht auf dem Peiler. Und die haben teilweise irgendwie, also so eine Fanscharen, wo ich mir auch denke, so, wo kommen die Leute her?
Ja. Auf einmal sind die da und wie? Also bei mir ist ja noch so, es sind halt einfach Leute und auf einmal haben die halt 100.000 Abonnenten. Ich denke mir so, wer sind denn die? Die kommen aus Berlin. Ich hab die noch nie nirgendwo gesehen, ne? Also ich will wirklich meinen, ich bin in der Biker-Community in Berlin immer noch involviert. Ich kriege links und rechts immer noch Sachen mit. So bin der Meinung, ich kenne die meisten Leute auch so. Und dann fliegen die komplett unter meinen Radar durch. Ey, ich habe euch noch nie gesehen bei GST, bei irgendwelchen Orange Days, bei irgendwelchen... Ne? Also
das sind aber meiner Meinung nach auch, das ist eine ganz neue Spezies. Also ich will die jetzt nicht pauschal irgendwie runtermachen, oder so, aber ich beobachte es einfach, dass es eine Community irgendwie für sich ist, die ja. mit sich selber rumhängt. Also ich ne, also ich habe da so einen lustigen Begriff für gefunden, so auch aus Berlin getrieben, irgendwie so die Berliner Hipster-Biker.
Ja, alle so zerrissene cool, Hosen. Weißt du, so, und
genau, ja, so ja. Ich will absolut, falls da irgendjemand zuhört, ich will da keinen verurteilen, aber das sind ja keine, also die sind genauso wenig richtige Motorradfahrer, wie ich einer bin. So, ich bin Stuntfahrer, ich bin kein Tourenfahrer mit Kombi und so, ja. aber das sind halt auch nicht die typischen 18er A2. Ja, ich kaufe mir ein Motorrad wegen Passion und habe eine Lederkombi und möchte mal Rennstrecke fahren, möchte mal einen Wheelie fahren, möchte sonst was, sondern die wollen meiner Meinung nach halt einfach nur irgendwie, ich bin Motorradfahrer, raushängen lassen.
Ja,
also das sind ich selten. Das
also die sind, haben dann angefangen mit Anfang 20, also ich habe mal nur von Cover Q irgendwie so ein Draw My Life View, glaube ich, gesehen und der ist sympathisch, der ist lustig und so, der ist ein guter Dude, aber der ist fast so alt wie ich. Also er ist auch fast 30, ne? Aber der hat dann auch so mit Mitte 20, Anfang 20, als er voll im Leben stand, entschieden, euch mal als Motorradführerschein, kauf mir ein Motorrad. So. Also was die im Motorradfahren gesehen haben mit Anfang 20, ist was anderes, als wir mit 14, 15, 16 gesehen haben. Also ja. ne, wir haben mit 16 A1 gemacht. Das ist, unsere Eltern haben schon Motorräder gefahren oder so. Das war viel früher, wurde an uns das herangetragen. Und diese, ich will nichts abwerten, aber diese, den Eindruck, den man vom Motorradfahren bekommt mit 14, 15, 16, ist ein anderer als mit Anfang. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein Unterschied, so wie für uns. Also, deswegen, ja, ist auch oft so, also gerade ich, ne, mit 16 alles aufgesogen, alles über Motorräder. Ich kenne jedes Motorrad, also wirklich, ich kenne jedes Motorrad, was es so gibt, was jeder Händler so rausgebracht hat. So, ich bin echt so ein übelster Klugscheißer, weil ich stehe auf sowas, mich da voll reinzunörden. Und bei denen ist es oft so, die haben eigentlich, decken auch gar nicht so viel ab. So, die wissen, die kennen diese paar Bikes, so, die es so gibt. Und ja, hat man ja bei Sören ja oft gemerkt am Anfang so, ne? Was ja manchmal so geredet, dann denkst du so, oh, ja klar, also wir haben den Scheiß, seit wir 16 sind, geatmet, ne? Natürlich, ja, es ist halt keine Zweitakter, so eine 96 oder so. Aber der, ja. Wenn du mit Anfang 20 da nochmal anfängst, dich mit da zu beschäftigen, dann hast du gar nicht so die Zeit oder die Langeweile. Mit 16 hast du ja gar nichts zu tun. Also mit 16 war ich zur Schule gegangen und habe alle 2 Stunden masturbiert. Also, und dann habe ich mich halt im 125er Forum mit dir mich irgendwie bewegt oder so.
Mit mir gefetzt.
Ja. Nee, das muss so sein, hast ja gar keine Ahnung. Sufo-Funktion benutzen. Ja. Aber ich meine, wenn du erwachsen bist, hast du halt nicht mehr so viel Langeweile, dich da komplett reinzusteigern. Und deswegen ist es irgendwie ein anderes Feuer, was in dem brennt, ohne irgendwie 2 Klassen hier zu schaffen. Aber ja. Ja, wie gesagt, komplett unter mein Radar, nirgendwo gesehen. Die sind nirgendwo da. Die hängen unter sich ab. Und ja, keine Ahnung. Nicht meine Welt. Nicht, ja. Und das ist ein ganz großer Teil inzwischen von Instagram ja auch geworden. Ja. Ansonsten.
Ja, seid die YouTuber, ne? Einfach.
Genau. So immer, jeder Beitrag ist immer mit einer Frage verbunden. Also, ja. Wie du mal sagtest, so, das sind halt jetzt Social Media Leute. Und du bist halt ein Stuntfahrer und ich sehe mich als Fotograf.
Genau.
Ja. Dann kann ich ja mal weniger drüber sagen. Mit jedem Jahr immer weiter draußen. Hm. So, ja. Vielleicht sollte man einfach mal mit solchen Leuten einen Broadcast aufnehmen. Um dann einfach mal wieder die Verbindung zu schaffen.
Geisteskrank.
Ey, also, warte, SMG-Meet, Harz, ne? Da waren, genau, da waren wir auch. Willst du eigentlich nochmal aufklären mit HWK hat den Spot hinterlassen, der sah aus wie Scheiße, oder soll ich das nochmal dazu meine Meinung sagen?
Oh ja, sehr gerne, nee, hab ich richtig Bock drauf, um
also, kurz was zu machen. SMG-Meet, das Supermoto-Generation Harz-Meet, da sind wir jetzt seit, ich glaube ich, 4 Jahren. Es ist immer Pfingsten. Und immer Pfingsten bietet sich an, für uns Urlaub zu nehmen. Du hast den Donnerstag frei. Und dann nimmst du den Freitag als Brückentag. 4 Tage im Mai. Der Juni hat keine Feiertage, der Juli nicht, der September nicht. Aber Mai ist schon warm genug. Deswegen bot sich das für uns immer an. Gerade wir Berliner, wir fahren halt 300 Kilometer in den Harz. Okay, wir sind also noch nie, auch als wir das erste Mal in den Harz gefahren sind, für dieses SMG-Meet dahin gefahren. Und als ich mit Erik das allererste Mal da war, 2014 oder 2015, war das echt lullihaft gewesen. Es waren wirklich 10, 20, 125er, hier eine Tour starten und wir waren dabei, war witzig. So, wir waren fast auch die einzigen Big Bikes da. Und damals waren wir noch ein bisschen mehr in der Szene, hatten wir ein bisschen mehr Bedeutung, fette Zeit. Das Jahr darauf, da wart ihr damit dabei gewesen. Ihr hattet da schon wesentlich mehr Bedeutung in der Szene gehabt und da fing das dann noch an, dass die Leute der Meinung waren, die kommen ja wegen uns hierher. Die kommen ja wegen den SNG-Meet hin. Ja, nee, auch da nicht. Und ich glaube, dann war ja sozusagen das eine Jahr dann auch Sebastian mit dabei, also Edges. Dann hatte der Gerrit Bescheid gesagt. Gerrit hatte zufällig seine EXC in Berlin gekauft, ist auf dem Highway da rangefahren. So kam also Unleashed Rider dazu. Und diese Meet.
Und Sören war auch noch dabei.
Genau, letztes Jahr war Sören auch noch mit dabei. Der ist bei Hagen halt mitgefahren, ne? Im Transporter. Und David auch so. Also, es kam, also eher zufällig. David ist schon wenig Meet dahin
gefahren. Ja, ich glaube, David ist da schon bewusst hingefahren letztes
genau.
Jahr.
Genau, der ist schon wenig Meet dahin gefahren, aber. Das ist denn sein Ding, der fährt die Miets halt so ab. Aber dadurch hat dieses Miet auch immer mehr Bedeutung gewonnen, irgendwie in der deutschen Szene. Es ist halt immer noch wirklich ein Scheiß-Miet, meiner Meinung nach. Ich war dieses Jahr für 5 Minuten da. Also ich wollte hinfahren, um zu sagen, ich war da. Aber wir waren auch 4 Tage da. Wirklich in der Nähe, wir waren diesmal nicht in Nordhausen, wir waren in Sondershausen gewesen. Und ich komme da an und es ist halt, der Spot sah aus wie Scheiße, wie immer. Weil er sah die letzten Jahre schon scheiße aus. Ich kann GoPro-Szenen raussuchen, wo wir Leute, Nordhausener, damit konfrontiert haben, wie sie mit diesem Spot umgehen. Wo wir Leute zurechtgewiesen haben, zu sagen, schmeißt den Müll hier für McDonald's nicht hier hin, was soll denn das? So, wie könnt ihr euren Spot so vermüllen?
Damit auch ja, vor allem nicht nur McDonald's-Miet hat mich, McDonald's-Müll ist da grundsätzlich schon ein Problem, deswegen schicken die da auch McDonald's-Leute vorbei, die da einsammeln, aber diese ganzen Autospackos, sag ja. Ich mal, ich habe da auch gepennt, ja, 3 Nächte oder so, die haben halt Autoburgen gebaut und am nächsten Morgen waren sie weg und alles, was diese Autoburgen auf der Straße, also nicht mal auf diesen Parkdingern, sondern wirklich auf der Straße im Wendekreis hinterlassen haben, zersprungene Glasflaschen, McDonald's-Müll, kaputte Campingstühle, alles. Es war kompletter,
ja.
Muss ich los, ey. Ja. Also echt richtig ekliger Scheiß.
Und, ja. Und im Nachgang war es ja ganz einfach zu sagen, Hamburg wie die Kids war es. So, also SMG, genau. Ein paar SMG-Leute, die haben uns sogar drauf markiert, so. Wir sind auch schuld, wo wir dachten, Alter, jetzt geht's hier zu weit. Ich war 5 Minuten da, aber dass der Spot so aussieht, wie er aussieht, da ist SMG schuld dran. Weil die tun auch nichts dafür. Die gehen halt auch nicht durch, also sie haben auch nicht bei der, es gibt so ein Sprichwort dazu, was mir nicht einfällt, aber sie haben sozusagen die Geister gerufen. Sie haben gesagt, kommt alle hier, kommt einfach alle hier hin. Alle so
lasst kommen. Die Sau raus lasst und Sau benehmt raus. Euch so.
Haben sich damit auch gebrüstet, dass ihr da wart und ich meine, ihr habt auch einen gewissen Ruf weg, der auch nicht immer 1:1 so stimmt oder genau so in dem Maße zutrifft, wie es oft gesagt wird so. Aber man hat sich damit gebrüstet, so, HWK ist da. Aber man hat in so einer Veranstaltung auch nie darauf hingewiesen, es wäre cool, wenn der Spot auch wieder sauber hinterlassen wird.
Ja, aber es war ja klar, dass sowas kommt. Also mir war es völlig klar, nicht in dem Maße, dass eine Reaktion kommt, aber wir haben uns da halt schon gut zerkracht mit so einem komischen Typen. Mir fällt sein Name nicht ein, aber wen juckt's? Auf jeden Fall, wir hatten da ja zwischenzeitlich auch einen Anhänger in den Weg gestellt und sowas, damit die Leute da nicht so durchkacheln, weil es einfach fucking gefährlich war.
Ja, Gasmini.
Ja, wir haben halt diverse Screenshots und sowas alles aus den Gruppen bekommen von SMG, wo die halt irgendwie vor ihren 50 Leuten da übelst präsentiert haben, von wegen kleinen Hipsterkindern aus Hamburg, müssen wir mal ordentlich eine Stelle geben für ihr Verhalten, bla bla bla. Und denkst du, allen Ernstes, dass wir da noch unseren Müll wegräumen?
Ja, das ist auch so ein Ding. In der Realität trauen sich ja nicht mal Hallo zu sagen. Also,
nee, da kann ja auch keiner. Die haben da ja alle so, ja, denen muss man mal richtig Grenzen zeigen und so, wo wir noch da waren.
Ja.
Also, und keiner ist gekommen. Wir sind ja sogar noch eine Nacht länger da geblieben. Und da kam keiner.
Also die Lösung wäre vielleicht für das nächste Mal, SMG-Leute, wenn ihr das hört, bevor ihr jetzt in die Tasten haut. Also, ihr könnt ja gerne euren Mieter machen. Ihr könnt auch die ganze Welt einladen. Aber weist in den Veranstaltungen darauf hin, dass der Spot sauber hinterlassen wird und bringt doch einfach mal Mülltüten mit. Fahrt zum Baumarkt und kauft 2 Rollen Mülltüten und dann hängt ihr die schön an den Zaun ran. Weil das würde schon mal echt viel bringen. Weil keiner findet es geil, auch in so einem Müll zu sitzen den ganzen Tag oder zu pennen. Dann wird es halt einfach in so eine blaue Tüte geworfen oder kauft eine Regentonne und dann wird es da reingehämmert oder geht selber mal durch. Aber ey, also einfach nur Finger auf andere zeigen, schwache Leistung.
Kompletter Schwachsinn, ja.
Ja, sind wir durch, oder?
Ja.
Ich hoffe, du hast Aufnahmen gedrückt. Ich hoffe, das hat jetzt alle funktioniert. Wir haben mal ein Jahr keinen Podcast mehr aufgenommen.
Es läuft. Okay.
Ja, es gibt so lange weiter Broadcasts, solange ihr spannende Fragen stellt. Also den Broadcast, den machen wir klar, damit wir miteinander quatschen können. Aber auch für euch. Und den gibt es so lange weiter, solange ihr interessante Fragen stellt. Und wenn ihr halt keine Fragen stellt, dann machen wir wieder ein Jahr Pause. Deswegen, also ich würde es genauso sagen. Gibt es interessante Fragen, wenn da genug ein Thema ist und ihr denkt, so, okay, da kann man eine Stunde mal drüber philosophieren, dann machen wir halt auch wieder ein. Deswegen seid ihr gefragt hier auch bei YouTube oder den Kommentare von Instagram oder DMs halt, Fragen zu stellen, nach wie vor. Ne?
Also haut in die Tasten, Leute, let's go.
Genau, und ich hatte schon mit ein paar Leuten geredet, ob die Interesse hätten, am Podcast teilzunehmen. Und haben ein paar Jahre gesagt, aber grundsätzlich habt ihr irgendwelche Ideen? Also einer hat auch gefragt, ob er Gast sein könnte für einen Broadcast. Klar, ja, wenn du sowas zu erzählen hast. Ansonsten, klar, könnt ihr uns auch Vorschläge machen für irgendwelche Gäste. Macht mal eine Blackout oder David Post.
Ja. Auf jeden Fall mit David.
Mit David. Mit David auch.
David,
ist so schlimm. Ja, mit David, also ich muss ja, das muss ich auch mal so sagen, den finde ich inzwischen sehr sympathisch, immer dann, wenn ich Videos gucke, wo er Gast ist. Also nicht auf seinen eigenen Channel, sondern manchmal macht er ja auch mit anderen Leuten was und dann finde ich ihn immer mega sympathisch und bin immer froh, dass er unsere Szene repräsentiert. Also der hat auch mit so diesen klassischen YouTubern Videos gemacht und ich war immer froh, dass es David ist und nicht wer anders.
Echt, wieso? Ich kenn gar keine Videos.
Doch, mit Dizzy. Dizzy, das ist so ein richtig klassischer YouTuber. Der hat auch Motorradfahren angefangen, der hat so eine 701 und dann hat er mal David mitgenommen, so Wheelies zu lernen und David halt komplett humble, wie man sagen würde im Englischen, hat auch keine Möglichkeit ausgelassen, nicht sich irgendwie besser darzustellen oder anders darzustellen, als es ist. Also er hat Izzy heißt er. Dizzy ist der Apex- und Fortnite-Streamer. Izzy. Deutscher YouTuber. Und hat er irgendwie auch so gefragt, so, ja, hier ist Stuntriding und so, aber bist du richtig guter Stuntrider oder so? Und David so, nee. Und er so, ja, ist ja auch so. Also klar, er kann Wheelies, aber für ein richtiger Stuntrider reicht's halt nicht, und weiß er ja auch, und denke ich mal, sage ich jetzt mal so. Aber er hat auch gesagt, so, nee, gibt Leute, die sind viel besser als ich, und er war da voll humble gewesen, und oder hier bei Lukas Litt hat er auch mal so ein Video gemacht mit, wie macht man Wheelies? Ding. Fand ich immer gut. Habe ich mir gerne angeguckt. Wo er bis jetzt auch noch kein Video geguckt auf seinen eigenen Channel, mal wieder seit langem. Aber ja. Und ich habe mit ihnen, ey, das war auch so witzig, ne? Harz, ne? Wir sind ja zusammen doch mal gefahren. Also, du und ich, wir sind noch mal zusammen gefahren. Genau, wir haben uns im Kiffhäuser getroffen, sind zum, diesen Bad Frankenhausen zum Essen gefahren. Aber wir haben euch ja noch mal getroffen in diesen Ort, wo die Tankstelle ist. Und dann standest du an der Einfahrt und ich war mit Alex angekommen, wir wollten nach Nordhausen. Und wir, okay, fahr ich halt mit dir und Jenrik los. Und ich habe gar nicht gesehen, dass halt Sören und David und Annika da auch noch an den Schlepptau sind.
Ja, wir hatten die ganze Hamburger Squad mit.
Ja. Und da habe ich dann auch mittendrin gemerkt, so, oh, wo bin ich denn jetzt hier drin? Und ja, fand ich witzig. Also ich bin mit David Post am Blackout gefahren. Yay!
Geisterkram.
Video kommt.
So einfach vom Rand gefilmt. So.
Ich hab zusammen mit Davi Boss Greenies gefahren. Nee, hab ich gar nicht, oder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Nee. Ja. Keine Ahnung, ob die Bock hätten. Also ich habe halt gar keinen Bezug zu denen, ja. Aber ich habe ein paar andere Leute gefragt. Könnte ich ja denken, mit wem ich so die meiste Zeit noch zu tun habe in der Szene. Aber ja, gibt ja auch andere Leute fernab dessen. Vielleicht mal wirklich Leute so. Ich würde es interessant finden, Leute mal zu interviewen, halt Sportler. Leute, die halt wirklich im Profibereich Motocross fahren, im Profibereich Supermoto fahren, wie die da hingekommen sind, wie machen die das? Oder Rennstrecke. Oder jemand, der vielleicht in der Lehre ist zum Kfz-Mechatroniker, als Zweirad-Mechatroniker, ne? Wie das so ist, wie kann man, also auch mal wieder so einen Bildungsauftrag wahrzunehmen, weil ich glaube auch so, der Beruf des Zweiradmechanikers ist vielleicht für einen oder andere 15-Jähriger so ein Traumjob. Vielleicht hat man da ein falsches Bild drunter oder vielleicht auch genau das Richtige. Also wäre interessant, mal mit solchen Leuten zu reden, mal so einen Input zu bekommen, damit es halt spannend bleibt.
Oder ja, von neuen Themen lebt es auf jeden Fall.
Deswegen, mit Vollzeit-YouTubern. McQuaidy. Nee, aber ja, wie gesagt, ihr könnt einfach Vorschläge machen. Ich kann ja einfach an die Leute rantreten und sagen, ja, hier, das ist der Barbcast, das ist ein Podcast, ich hätte Bock, mit dir eine Folge zu machen. Lass mal ein bisschen quatschen. Ja, gut, haben wir es auch. 1:30. Na Mensch, nicht der längste Barbcast, aber es ist eine gute, gesunde Länge.
Auf jeden Fall.
Gut, alles klar. Na dann, bis zum nächsten Mal und ciao.
Ciao, ciao.
So.